Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Serienjunkies Podcast, diesmal zur zweiten Episode der zweiten Staffel von House of the Dragon, die den Titel Rhaenyra the Cruel trägt oder Rhaenyra the Bitch Queen, um es mit den Worten von Kristen Cole zu sagen. Ich bin euer Moderator Bjarne und mit mir in der Leitung sind Hannah, die Spitzfindige.
Moin, moin.
Und Adam, ich hoffe, ich kann das so sagen, der Blauäugige, grüß dich.
Ahoi, hoi.
Obwohl, Adam, diese Woche warst eigentlich du auch recht spitz, finde ich. Ich habe ja gerade mit dem Blauäugigen angedeutet, dass du unser Westeros-Quereinsteiger bist. Aber du hast ja beim Intro eine recht nette Entdeckung gemacht. Erzähl doch mal.
Richtig. Bei Reddit oder im Dunkelinternet oder so, ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht auch bei Twitter, habe ich herausgefunden, das sagenumwobene Intro, was wir alle beeindruckend fanden, gab es woanders schon mal in ähnlicher Form, nicht ganz so, aber der Stil ist sehr ähnlich, nämlich bei Motherland Fort Salem, einer Serie, die bei Freeform in den USA lief und in Deutschland bei Prime Video zuerst gelaufen ist und ich glaube auch inzwischen oder zwischenzeitlich mal bei Disney war, weil das Freeform ist ja, gehört ja auch zu Disney. Und da sehen wir halt auch die Hexen und ihre alternativgeschichtliche Entwicklung mit so einem genähten historischen Kontext und das sieht alles doch sehr verdächtig nach einer gewissen HBO-Serie mit Drachen aus. Aber da will man, glaube ich, nichts unterstellen. So, vielleicht doch, vielleicht nicht, ich weiß es nicht.
Na, sie haben es nicht geklaut, weil sie selber Motherland Fort Salem nicht kennen, glaube ich.
Das geht ja keiner. Aber vielleicht so die Intro-Gestalter sind alle so Buddy-Buddy und denken sich so, ach, guck mal, die hatten schon was Geiles. Ja, lass mal die Hausarbeiten abschreiben, aber nicht zu offensichtlich aussehen lassen.
Das wäre aber echt interessant, ob es vielleicht sogar dasselbe Produktionsstudio ist oder so.
Naja, stimmt. Kann schon sein.
Ich werde es mal checken vielleicht für die nächste Folge. Weil ich erinnere mich so dunkel an diese, an Fort Salem war gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe den Piloten und ein paar Folgen, wenn nicht sogar fast die ganze erste Staffel gesehen. Und ich weiß auch noch, als ich den Vorspann sah, dachte ich so, so dunkel erinnere ich mich irgendwie an so eine Art Teppich oder sowas. Aber ich dachte mir auch so, Gott, vielleicht war das woanders, keine Ahnung. Ich check das mal mit der Produktionsfirma nachher.
Kollege Reinhard Prahl ist auch ein großer Fan, der mag ja so Fantasy-Young-Adult-Kram und ich glaube, der war angetan auch von der Serie. Also ist schon für so, wenn ihr so Hexen mögt und ein bisschen Young-Adult und so, da kann man, glaube ich, schon mal reingucken.
Hanna, ist dir auch beim Intro etwas aufgefallen? Gab es da vielleicht eine Ergänzung der Ereignisse? Wurde Geschichte gestickt?
Ich war so enttäuscht. Ich habe echt mit so großen Augen angestarrt ungefähr jedes neue Bild, was sich da erstellt und ich habe keine Veränderung gefunden. Hast du irgendwas entdeckt? War ich blind?
Ich glaube, ja, wir haben ja alle nach Blood and Cheese Ausschau gehalten, nach dem geköpften Prinz Jaehaerys, aber der war nicht da. Also das jüngste Ereignis ist nach wie vor der Tod von Luke und seinem Drachen Arrax. Aber ja, vielleicht kommt das ja dann noch später irgendwann, wer weiß.
Ja, also das fand ich echt ein bisschen schade, einfach weil ich wirklich dachte, okay, sie haben den Vorspann jetzt einfach auch geändert, um mehr Veränderungen wieder wöchentlich reinzubringen. Wie wir es ja auch kennen, so ein bisschen von Game of Thrones damals, mit diesem sehr, sehr schönen auch Opener mit den einzelnen Orten, die dann teilweise drin waren, teilweise wieder rausflogen. Klar, es waren auch oftmals die selben Orte, ne, die wiederholt wurden, aber trotzdem war ja die Zusammenstellung auch immer eine andere. Und sie hatten den Schnitt und die Musik ja auch so ein bisschen, also den Schnitt auf die Musik auch ein bisschen angepasst. Also da war ich echt so ein bisschen enttäuscht. Ich kann aber auch sagen, dass wir eine schöne Mail wieder bekommen haben von dem lieben Nikolai, unserem Buchsnob. Vielen, vielen Dank, Nikolai. Alle Jahre wieder, finde ich. Du musst immer schreiben, wenn wir über Game of Thrones sprechen oder in diesem Falle House of the Dragon. Und er schreibt, zunächst möchte ich festhalten, dass ich das neue Intro absolut liebe. Die Idee, die Bayeux Tapestry als Vorbild zu nehmen, war in my opinion ein Geniestreich. Apropos, ich glaube, eine der Einstellungen zeigt quasi einen Mix aus dem Field of Fire und dem Verbrennen von Harrenhal. Der Bayeux-Teppich, sagt euch das was?
Mir sagt es leider nichts, sorry, ich bin ein bisschen Geschichtsnoob.
Ich kenne ihn tatsächlich nur durch die Simpsons, deshalb ja. Adam kennt die Simpsons eigentlich tiefer als ich, aber das war eine der neueren Staffeln, deshalb ja, wahrscheinlich nicht. Ja, die neueren
Staffeln, richtig.
Aber ich glaube, es geht auch irgendwie um die Schlacht bei Hastings, ne, und die Eroberung oder die geplante Eroberung Englands oder so.
Genau, 1066 und ich glaube, der Teppich ist irgendwie so aus den, was weiß ich, 1070, 1080 oder irgendwie so. Wenn man bei YouTube schaut, sieht man ihn auch sozusagen in, der ist halt ein Teil Glas natürlich, ne? Ich meine, 1000 Jahre ist er alt. Also Wahnsinn, wer da nochmal reinschauen möchte, es sieht schon sehr, sehr ähnlich auch von der Ästhetik.
Also der ist nicht zum Drüberlaufen.
Nein. Also wirklich Wahnsinn und ist natürlich in Bayeux, also Nordfrankreich.
Ob da je so überschwängliche Restaurateure rübergehen, wie bei diesem Jesus-Bild und dann einfach mal mit einem Teppichreiniger dran
kommen. Oh Gott, so Chemikalien draufkippen oder so, oh no. Aber wer weiß, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwann hieß es auch, dass der echt sich auch so ein bisschen auflöst mittlerweile. Vielleicht muss der sogar irgendwie mal ein bisschen oder wurde schon auch ein bisschen restauriert, I don't know.
Ja, da gibt es bestimmt irgendwelche Techniken, dass man das konserviert, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, ja.
Können ja noch mal in die Teppichkunde gehen oder jemand schreibt uns.
Oder Teppich-Spezialist, podcast@segenjunkies.de, auf geht's.
Aber ich habe auch so generell mitbekommen, dass die meisten Leute wirklich Fans vom neuen Teppich-Intro sind. Eine Sache, die mir später noch aufgefallen ist, dass wir eigentlich in House of the Dragon in Staffel 1 sehr, sehr gute Teppiche schon hatten, die sie jetzt gar nicht benutzt haben, nämlich die Sex-Teppiche von Allison, die man eigentlich auch einbauen können. Aber vielleicht kommt das ja auch noch, wer weiß. Der Teppich soll sich ja noch verändern. Ich denke, wir können dann jetzt einsteigen in die Episode. Hanna, möchtest du uns mal abholen? Wo steigen wir ein? Wie hat's dir gefallen? Wo sind wir?
Also vorweg hatte ich mich sehr gefreut, dass Claire Kilner wieder die Regie übernimmt. Ich finde, sie macht immer einen sehr interessanten Job, weil das so ein bisschen anders wirkt. Wir sehen ja auch in dieser Folge so ab und zu mal so ein paar andere Szenen, Slow-Mos, andere Kamera. Ich finde, die Dialoge sind so ein bisschen anders aufgebaut, als wir es normalerweise kennen bei Game of Thrones. Komme ich später aber gerne nochmal drauf zurück in den jeweiligen Szenen. Die Serie, die Episode beginnt mit einer Frau, die den Gang runterläuft mit einem blutenden Laken, also einem blutbefleckten Laken. Und ich dachte so, oh Gott, schon wieder eine Geburt. Das war irgendwie so meine erste Reaktion, als ich sie da runterrennen sah. Aber dann dachte ich mir so, oh no, oh Gott, wir haben hier noch ein totes Kind, in Anführungsstrichen, in der letzten Folge gehabt. Und das ist natürlich dann, schätze ich mal, das Laken von dem toten kleinen Jaehaerys. Und dann werden alle Menschen, alle Bewohner aus der Red Keep zusammengefercht. Die Wachen sind natürlich aufgewacht auf einmal. Das sind auch sehr viele mehr Wachen, als wir sie nachts gesehen haben, und treiben da die Menschen in dem sehr klein wirkenden Courtyard, finde ich, zusammen. Und natürlich die Suche nach dem Täter beginnt.
Adam, wie fandst du den Einstieg? Wie hat er dir gefallen?
Ja, also es ist natürlich, das setzt so den Ton für die ersten paar Minuten und auch so diese Trauerbewältigung da. Dieses rote Laken ist natürlich dann immer so, da schluckt man so ein bisschen auf jeden Fall. Und es gibt ja dann, glaube ich, auch später noch so einen Moment mit unserem Ritter, ne, wo er so in der Tür steht. Ja, also das bedrückt einen dann immer so ein bisschen. Aber Hanna hat schon recht, wenn man es vorwegnehmen kann. Ich finde, die Dialogszenen in dieser Folge haben mir ein bisschen besser gefallen oder haben mich vielleicht ein bisschen mehr noch abgeholt, als es in der letzten Episode der Fall war, würde ich fast sagen.
Das ist ein guter Punkt, ja. Stimmt. Also mir ist auch aufgefallen, wir haben ja gleich am Anfang dann auch den Dialog zwischen Otto und Allison. Die haben ja mehrere Szenen diese Folge, wo Allison sagt, the gods punish me. Und Otto wieder sehr pragmatisch gleich denkt, we must be shaken by this, was ich irgendwie auch sehr, sehr gut finde. Aber generell hat mir der Einstieg auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem die Musik ist mir wieder ins Ohr gestochen mit diesen verrückten Geigenklängen, wo man richtig merkt, okay, der Wahnsinn zieht jetzt ein in die Red Keep. Das sehen wir auch mit Aegon, der dort seiner Wut freien Lauf lässt, was ich nicht super geschauspielert fand. Da fand ich den lustigen Aegon noch ein bisschen cooler, weil er einfach nicht diese unheimliche Präsenz für mich hat, wie sein Bruder Aemon zum Beispiel. Aber mir hat auch ein bisschen das Herz geblutet zu sehen, was er dort eigentlich gerade kaputt schlägt, Hannah. Worauf hat Aegon seine Wut gerichtet?
Das riesige Valyria-Modell natürlich von seinem Vater Viserys. Und da blutete mir auch ein bisschen das Herz. Also ich hatte noch so ein Making-of kurz gesehen und da erzählen sie auch, dass sie also nicht das Original zerstört haben, weil das wohl sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer war, sondern so eine Art wie so eine billigere Version in Anführungsstrichen gebaut haben. Denn das Original ist wohl noch, besteht wohl noch. Also das wollten sie nicht zerstören. Aber es sah wirklich, also da blutete mir auch so ein bisschen das Herz.
Ja, als Sammler von Figuren geht es mir da ähnlich. So. Also ich meine, wenn du irgendwie so Playsets anfasst, dann ist das nicht so geil, wenn es so einmalige One-of-One-Playsets sind oder so. Also ich glaube, da kann jeder Sammler irgendwie aus Erfahrung sprechen, das tut man nicht. Aber ja, es drückt halt auch die Trauer aus, die da gerade durch Mark und Bein fährt bei ihm. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass er sich lieber vielleicht auch erstmal an nicht lebenden Objekten ablässt, als dann irgendwie, na gut, da kommt ja dann noch was.
Ja, irgendwie auch schade um das Schwert, ne? Weil Aegon hat ja kein x-beliebiges Schwert, sondern das Schwert von Aegon dem Eroberer. Blackfyre heißt es ja, glaube ich, oder Hannah? Berichtige mich. Ich glaube Blackfyre. Ich meine, ja. Mhm. Ja, also das macht ja auch Kratzer wahrscheinlich da rein, wenn man da so auf Stein einfach draufhaut. Ja, generell nicht so super alles. dann kommen wir auch in den Grünen Rat, der eine kleine Nachtnotsitzung einberuft.
Aber halt, Jana, darf ich dich einmal kurz unterbrechen? Sorry. Ich fand nämlich einen Satz noch sehr interessant in diesem ganzen Zerstörungswahn und in der Wut, die er hat. Er guckt ja auch oder schreit ja oder spricht ihn auf jeden Fall explizit an Sir Criston an, wo er denn gewesen sei in der Nacht.
Genau.
Und das fand ich sehr...
Und was sagt Sir Criston?
Genau. A bed.
Ja, sure. Das Blame Game ist halt auch strong in der Folge, oder? Das ist ja auch, da schiebt einer den schwarzen Peter zum anderen dann irgendwann mal und so. Wieso so, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, nö, ich weiß nicht. Ne, ich hatte keinen Dienst über Schlafen und so. Also das war schon sehr bemerkenswert.
Aegon geht ja auch wieder seiner Mutter Alicent nach und sagt, du wolltest, dass Rhaenyra überlebt und so. Also da ist irgendwie sehr viel ungute Dynamik da drin. Und Kristen und Alicent haben, glaube ich, Glück, dass sie generell mit dem Ganzen ganz gut durchkommen noch. Was war für euch so im Grünen Rat so die, was nehmt ihr daraus mit, so an Takeaway-Points von dem Meeting?
Ich fand natürlich ganz interessant, dass Ser Laris da auch reinkommt, der ja bis jetzt, soweit wir wissen, glaube ich, keinen festen Platz hat, ne, im Kleinen Rat. Ich meine nicht. Oder?
Ja, also so halb, oder? Ich hatte irgendwie in meinem Kopf, ist er doch der Master of Whisperers, aber ich weiß es nicht, weil er ist ja auch letzte Folge, hat er auch gesagt, er wollte vor dem Meeting noch Alicent sehen, aus Gründen. Aber ja, also wirklich sitzt er da eigentlich nie jetzt am Tisch.
Ich habe das Gefühl, dass vielleicht der Master of Whisperer noch nicht am Tisch sitzt, ne? Vielleicht wird er ja später in den Jahrhunderten, also in den Jahren dann am Tisch sitzen oder sowas. I don't know. Jedenfalls kommt er rein, genau in dem Moment, wo er auch eigentlich mehr oder weniger Alicent verteidigt, so ein Stück weit. Das fand ich ganz interessant und berichtet natürlich, dass sie also jetzt jemanden, einen ehemaligen Goldcloak geschnappt haben, der mit dem Kopf fliehen wollte. Fand ich auch natürlich, wir erinnern uns, ne? Er musste ja den Kopf auch in den Beutel stecken sozusagen und als Beweis mitbringen für Daemon. Und das fand ich, wie gesagt, sehr cool. Aber ich fand auch generell die Gedankenstränge von Sir Otto. Ich fand sowieso, dass Sir Otto eigentlich so der Main Character in dieser Folge war, wie er jetzt gleich natürlich denkt, wie könnte man also diese Situation, in der wir uns befinden, und ich glaube schon auch, dass er sie natürlich auch sehr krass findet und alles und auch trauert um seinen Enkel, aber dass er natürlich gleich an den Spin denkt, wie können wir da jetzt irgendwie das Beste draus machen und irgendwie die Bevölkerung auf unsere Seite ziehen und vor allem auch ja ganz Westeros dazu bringen, dass sie Rhaenyra vielleicht nicht unterstützen.
Auch mit dem absoluten Powersatz, der kleine tote Prinz wird mehr für uns tun als 1000 Männer in der Schlacht. Also das ist auch wieder sehr gute Dialogzeile.
Und ich fand auch ganz interessant, da hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht, dass natürlich auch die Targaryens auch in der Red Keep verbrannt werden und dann zum Beispiel im Dragon Pit verbrannt werden, was er dann vorschlägt.
Stimmt, ja.
Ich fand es jetzt auch nicht die prallste Idee, den kleinen Jungen da so irgendwie aufzubahren und irgendwie, ich weiß ja nicht, wie man, das kannst du natürlich drapieren und so, also den Kopf wieder irgendwie so drauflegen oder so, aber ich kann da schon nachvollziehen, dass die Eltern und die Großeltern da irgendwie, also die Oma quasi, sie ist ja eine Oma de facto, ne? Also das muss man sich ja vor Augen führen, mit 30, 35 oder so ist sie eine Oma und Otto ist der Uropa, dass sie das nicht so super finden, wenn man ihn da so prozessiert. Aber Otto hat da ja halt auch seine Argumente dafür, wie Hannah schon ausgeführt hat, als King of Spinster.
Und ich finde, sie haben es ziemlich schön gemacht, wenn wir dann gleich dazu kommen.
Wahnsinn. Also ich finde das da so, also natürlich, ne, dass die Mutter und die Oma, oh Gott, du hast recht, dann ist Sir Otto der Uropa, ne? Oder?
Genau.
Ja, glaub, müsste er sein, ja.
Stimmt. Also, dass die Mutter und die Oma dann ja auch so präsentiert werden. Ne? Ich meine, du hast ja auf jeden Fall, wenn dein Sohn stirbt, jetzt im Falle von Helena, willst du natürlich jetzt nicht irgendwie auf einer Kutsche irgendwie im Schneckentempo durch eine Stadt fahren zur Beerdigung und angestarrt und angegafft werden. Also, du hast ja, weiß Gott, irgendwie anderes auf dem Herzen. Und wie du sagst, dein Kind wird da aufgebahrt, der Kopf wird wieder rangenäht oder was auch immer sie da gemacht haben. Also, das ist ja super bitter. Aber ja, es sah natürlich schon fantastisch aus. Also wir sehen natürlich so ein bisschen auch mehr von King's Landing. Ich bin ja auch immer ganz froh, wenn wir immer in der Red Keep sind, dass wir auch mal rausgehen. Wenn ich das recht gesehen habe, war das wieder hier Ceres oder so, diese spanische Stadt, wo sie jetzt ja immer drehen, glaube ich, auch schon bei der ersten Staffel, was für King's Landing irgendwie hält. Ich glaube, es sind zwei spanische Städte so beieinander. Und das sah natürlich, das hatte, finde ich, fast schon so was Italienisches an sich, mit den Schleiern, wie sie da irgendwie so in dieser Prozession fahren. Sehr schwarz. Wir sehen natürlich auch den goldenen Drachen auf grün, ne? Das Sigil hier von Aegon. Also das sah schon toll aus. Auch diese geschmückten Pferde. Also ich war hin und weg, ehrlich gesagt.
Super ästhetisch, ja. Wunderschön inszeniert auf jeden Fall. Und ich fand, also das war für mich vielleicht auch wirklich so die stärkste Szene der ganzen Folge, weil wir dann auch so doll Helena mitfühlen können. Also sie hat ja dann so eine Panikattacke auch in dem Moment. Und so wie das gefilmt ist, so ganz dicht an ihrem Gesicht dran mit der Kamera. Und dann kommen die Menschen immer näher und man hört nicht mehr alles, was die sagen. Alle schreien. Das ist schon, also man hat sich selbst total beklemmt irgendwie gefühlt. Das war echt stark.
Und ich bin super dankbar, sorry, wenn ich das nochmal erwähne, dass sie eine andere Kutsche nehmen. Stellt euch mal vor, sie hätten jetzt diese komische Silberkutsche genommen und irgendwie, ich weiß nicht, das Verdeck abgenommen oder so, wenn es geht. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie diese Kutsche hoffentlich ad acta gelegt haben aus der ersten Staffel.
Ein Moment, den ich vorher noch ein bisschen amüsant fand, ist, dass Alicent immer so, also sie ist die Mutter von Helena und tritt dann eben auch in einer sehr erwachsenen Position ihr gegenüber auf und erklärt ihr, warum wir das jetzt so machen müssen. Aber dann geht sie in der nächsten Szene weiter und ist bei Otto wieder das kleine Kind und sagt, ich will aber nicht damit fahren. Oh Mann. Ja. Irgendwie, wie sie diese beiden Rollen auch dann unter einen Hut kriegt. Ja. Adam, wie fandst du diese Szene? Die Prozession durch King's Landing?
Das war okay. Und es erinnert mich halt, die einzige Referenz, so, die ich so an solche royalen Gebären habe, ist einfach das britische Königshaus. Und wenn ich daran denke, Diana, die verstorben ist, oder die Queen, die verstorben ist, da machen sie ja auch so einen Riesenbuhai darum. Also es ist schon etwas, was so ein bisschen ähnlich ist. Und man sieht halt auch, wo diese Traditionen verankert sind. Und deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass man das auch bei House of the Dragon dann so macht. Deswegen fand ich es okay. Ich glaube, die Taktik dahinter war schon rational, dass man das so macht, aber es ist dann halt wieder so, das, was hier der gute Aegon dann später macht, bricht das halt dann alles wieder irgendwie zusammen und so. Das fand ich dann, muss halt, glaube ich, so sein für den dramatischen Effekt, aber ja.
Du meinst jetzt sozusagen die in Anführungsstrichen Folterszene, also wo Larys ins Gefängnis kommt und wir sehen Blood, der gleich ja, wenn er reinkommt, alles erzählt, ne? Es war Damon, er hat das gemacht.
Das war nicht typisch House of the Dragon, dass eine Folterszene die lustigste der ganzen Folge ist.
Und dann natürlich er da mit dem, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Waffe, die er da in der Hand hatte. Das ist ja nicht ein Morgenstern oder so, ne?
Totschläger, oder? Heißt es tatsächlich.
Ah, okay. Das war schon krass, ne? Ich meine, dein Sohn wird, also die Prozession läuft gerade, es soll ja auch so parallel stattfinden, oder? Die Prozession läuft gerade, deine Ehefrau und deine Mutter führen jetzt sozusagen deinen Sohn durch die Stadt oder werden vorgeführt, mehr oder weniger, und du erschlägst dann da den Täter. Also fand ich schon krass. Also ich kann es natürlich auch irgendwie ein Stück weit verstehen. Mir tat Blood fast auch ein bisschen leid. Ich fand, er spielte auch derbe gut.
Stimmt. Aber mir ist in der Szene auch wieder aufgefallen, ich hatte irgendwie ein bisschen mehr von Aegon erwartet. Also wenn ich ihn jetzt mit Joffrey vergleiche, dann hätte Joffrey, glaube ich, deutlich mehr geliefert, was so Schurkentum angeht. Dafür war er jetzt hat relativ kurzen Prozess gemacht mit dem Mann, der seinen Sohn getötet hat, oder?
Du meinst, es war noch sozusagen relativ nett, ihn gleich umzubringen und nicht noch irgendwie tagelang zu foltern?
Ja, er hat ihn ja mit einem Schlag anscheinend ja bewusstlos geschlagen auch. Da hätte er ihn ja auch einfach sauber enthaupten können. Er hat ihn jetzt nicht groß gequält oder trotzdem noch gefoltert, auch wenn er schon die Infos preisgegeben hat.
Aber es ist ja nur ein Teil seiner Rache. Deswegen, also ich meine, er ist ja noch längst nicht fertig mit dem, was er da so vorhat. Also ja, musst du halt auch ein bisschen auskosten so und dann irgendwie, ja, dann kommt ja noch was.
Und ich glaube, auch im Buch wird er länger gefoltert, oder? Wenn ich mich dunkel erinnere.
Ich meine, ich
das
auch.
Waren dann ja, ne, mehrere Tage oder Wochen oder so fast. Bin ich doch ganz froh, das nicht gesehen zu haben.
Ja, ich hätte es auch nicht sehen müssen, aber man hätte ja irgendwie das so andeuten können, dass Aegon da jetzt sehr, sehr viel Spaß dran hat. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist, dass Larys das sehr genossen hat, dass er Aegon dieses Geschenk geben kann. Wir haben ja letzte Woche schon überlegt, ob Larys vielleicht auch einen Blick auf den Posten der Hand geworfen hat oder den Fuß der Hand. Nee, den Fuß des Königs, wie auch immer.
Handfuß.
Handfuß, genau. Er hat ja wirklich jetzt ein paar Bonuspunkte versucht, bei Aegon zu sammeln. Und ja, kommen wir dann später dazu. Hat sich vielleicht doch nicht ausgezahlt. Und es wäre dann auch noch interessant zu sehen, wie er das jetzt findet, obwohl er sich so gut bemüht hat, eine gute Nudel zu sein, dass er am Ende trotzdem ja, leer ausgegangen ist.
Stimmt.
Gut, wollen wir kurz mal nach Dragonstone springen oder wollt ihr noch was zur Prozession sagen? Wie ist denn da die Stimmung?
Puh, also erstmal würde ich sagen, das Dragonstone finde ich, ich war so happy. Klar, wir sehen auch, glaube ich, den War Council, ne? Diese große Halle, wo wir auch den super Tisch natürlich immer sehen. Aber wir sehen ja auch ganz viel weitere Räume von Dragonstone. Und das nur nochmal vorweg, ich war so froh, dass wir auch so wie so Gemächer oder Schlafgemächer oder Wohnzimmer in Anführungsstrichen Aufenthaltsräume sehen, wo es ein bisschen wärmer ist. Weil sonst ist ja Dragonstone irgendwie so ein brutalistischer Architekturtraum, wo einfach nur, wo du auf Asphalt ungefähr schläfst, gefühlt oder sitzt. Auf dem kalten Putz in Anführungsstrichen. Und jetzt sahen wir ja auch so ein paar, weißt du, wir sahen ein paar Stühle, wir sahen Bücher, wir sahen Schriften, wir sahen noch kleine Feuer irgendwie. Also das fand ich super geil, dass wir das schon mal sahen bei Dragonstone. Ansonsten, ja, ist die Stimmung, ich glaube, Rhaenyra ist nicht sonderlich erfreut, dass da, was da passiert ist, wovon sie ja auch nichts weiß de facto.
Genau, also ihr Rat sagt ja auch, das ist eigentlich der Super-GAU jetzt für das Image. Es ist ja im Moment eine PR-Schlacht vor allem gewesen. Und wenn jetzt wirklich alle glauben, dass Rhaenyra the Cruel für dieses Verbrechen verantwortlich ist, dann werden sich wahrscheinlich alle Häuser jetzt gegen sie wenden. Was ich dort auch irgendwie bemerkenswert fand, ist, dass ein gewisser Sir Alfred Broom, gespielt von Jamie Kenner, den haben wir, glaube ich, jetzt namentlich bisher noch nie so wirklich erwähnt, der deutet ja auch an, dass er glauben könnte, dass Rhaenyra dafür verantwortlich ist. Und er macht es auch mit so einer leicht sexistischen Begründung so, ja, hier mit den ganzen Gefühlen einer trauernden Mutter würde ich es ja verstehen und so. Und da hat er, glaube ich, auch echt Glück, dass Rhaenyra da eben nicht so emotionsgesteuert ist wie manch andere, dass sie ihn dafür nicht gleich bezahlen lässt. Irgendwie auch eine sehr angespannte Stimmung dort im Rat, dass sogar Leute an ihr zweifeln.
Wie funktioniert eigentlich die PR in der Zeit? Also ich meine, schicken die dann Drachen raus? Der hat dann irgendwie so einen Brief Tweets. In der Hand und dann verkündet, okay, Drachentweets, Rabentweets oder was?
Na, ich denke Raben auf jeden Fall, dann vielleicht im näheren Umland, dass Leute ja auch irgendwie reisen, ich weiß nicht, dann nach der Prozession irgendwie, ich weiß nicht, in den nächsten Ort reisen und das dann auch verbreiten. Ich denke, das geht schon mit Vögeln natürlich, mit Raben. Den
und der Volksmund, denke ich auch. Mhm. Dafür haben sie auch die Show gemacht vor den Menschen von King's Landing.
Ah ja,
genau.
Genau. Also ich glaube schon, dass sich das relativ schnell verbreitet, obwohl ja auch die Folge, finde ich, in sehr kurzer Zeit spielt. Ne? Die Zeitspanne in der Folge ist ja wirklich sehr, sehr kurz. Fast alles läuft ja irgendwie parallel ab.
Ja.
Und es geht ja auch, sie debattieren ja auch, was zukünftig passiert. Also jetzt nicht, was die Starks denken jetzt in diesem Moment über Rhaenyra the Cruel nach, aber das ist natürlich irgendwann auch dort vordringt, in die hintersten Nordlande. Ich fand es sehr, sehr genau. Schön, aber auch wie Damon guckte, das war irgendwie, fand ich doch sehr gut gespielt. Letzte Folge ging mir ja auch ein bisschen irgendwie auf den Nerv, aber jetzt fand ich so dieses, ich mag immer gern, wenn Matt Smith so in die eine Richtung guckt und dann die Augen so in die andere Richtung gehen. Ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich, er macht das sehr oft, aber ich finde, er macht das auch sehr, sehr gut. Und dann ja. Fand ich natürlich auch diese Dialogszene zwischen Rhaenyra und Damon fantastisch, weil sie ja zum Beispiel auch ihn dann im Privaten anspricht diesbezüglich und nicht vor Publikum, was ich ja auch schon mal sehr gut finde von Rhaenyra.
Die fand ich auch ziemlich stark, muss ich sagen. Also das war für mich, glaube ich, mit eins der Highlights dieser Episode. Und ich habe mich halt noch gefragt als Noob, das interessiert mich ja dann immer, wenn ich House of the Dragon gucke. Damon hat ja immer noch so Machtfantasien oder sowas. Aber was müsste denn eigentlich passieren oder wer müsste alles aus dem Weg geräumt werden, damit Damon überhaupt auf den Thron Platz nehmen würde? Also da müssten doch irgendwie bestimmt 3-4 Player noch mindestens rausfallen, oder?
Ich glaube, Björn, ich weiß nicht, ich korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch gesehen habe, dass er noch weiter eigentlich in der Zeit zurückgeht, dass er sogar schon den Anspruch von Viserys eigentlich fast kritisiert, weil er einfach so viel besser geeignet gewesen wäre, um König zu werden. Und sein älterer Bruder.
Da geht es um Eignung und nicht um irgendwie Erbfolge in seiner Logik, hauptsächlich?
Also was Viserys angeht, finde ich schon. Und dann natürlich auch, was die spätere Nachfolge nach Viserys angeht. Also, dass er dann natürlich auch Anspruch gehabt hätte, wenn Rhaenyra nicht sozusagen, wenn er nicht gesagt hätte, hier meine Tochter wird's, aber dann hat er ja auch noch die Söhne bekommen. Also natürlich ist das alles sehr schwammig, aber ich würde sagen, sein größter Anspruch ruht eigentlich darauf, dass er gleich am Anfang sozusagen, als Viserys König geworden ist, dass er ja so viel besser geeignet gewesen wäre. Oder? Habe ich das falsch verstanden?
Ich glaube auch, dass er es immer so gesehen hat, genau, dass er auch, ja, auch immer der gefeierte Held und der große Krieger war im Vergleich zu seinem Stubenhocker-Bruder. Und ja, also sobald eben dann die männlichen Erben da waren durch Aegon und Aemond, sah es natürlich anders aus. Da war dann die Blutlinie wieder ganz klar durch Alicents Kinder. Aber wenn die jetzt verschwinden würden und eben ein großer Teil von Westeros glaubt auch nicht an die weibliche Blutlinie, deshalb ging ja damals auch Rhaenys leer aus und eben auch Rhaenyra jetzt hinterfragt worden, dann würde er, glaube ich, auch wieder vorrücken in der Thronfolge, wenn Aemond und Aegon nicht mehr da wären.
Weil ich meine, im britischen Königshaus ist es ja auch so, da gibt es William und Harry hat ja irgendwie fast gar keine Chance, irgendwie irgendwas da zu reißen, wenn jetzt irgendwie alle auf einmal wie die Fliegen umfallen würden. So meine ich nur.
Na, jetzt eh nicht mehr. Jetzt ist er ja raus, dachte ich.
Ja.
Aber vorher hatte er ja schon auch, war er ja auch irgendwo in der Thronfolge, also klar, auch bevor Williams Sohn geboren wurde, aber da war er ja gar nicht, ich weiß immer nicht, auf welcher Nummer, ne, auf welchem Platz er da ist, aber ich glaube, Harry war nach William schon dann der Zweite.
Eigentlich schon, ja, wenn ich auch. Bis William eben Söhne hatte. Oder Töchter auch in dem Fall, bei denen ist es ja auch moderner. Ja, aber Adam, du müsstest doch, also eigentlich müsstest du das jetzt besser verstehen als wir, weil ich glaube, du hast einen kleinen Stammbaum vor dir liegen, oder?
Ja, der ist die ganze Zeit auf meinem zweiten Monitor und ich versuche es nachzuvollziehen, aber in meinem Kopf ist es so wie dieses Marth-Meme, wo irgendwie was durchgerechnet wird, weil ich immer noch nicht genau weiß, wer hat jetzt mit wem geschlafen und so.
Du hast Tanner sehr, sehr schnell bestätigt, dass Otto der Uropa von J.R.R. ist.
Ja gut, dieses Verwandtschaftsverhältnis raff ich gerade noch, aber so diese Rasta-Figuren und so, da weiß ich, und die Weißhaarigen, da kann ich nicht jeden zuordnen. Ich habe aber auch eine Challenge mal für unsere Zuschauer mitgebracht, nämlich versucht doch mal bitte aus dem Kopf heraus mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, einen Stammbaum zu zeichnen, soweit ihr kommt, einfach so, ohne Hilfsmittel, und schickt uns es dann an podcast@serienjunkies.de oder auf Twitter oder sonst wo ihr uns kontaktieren könnt. Ich fände es sehr spannend, wie kompliziert das tatsächlich sein kann oder ist und wie viele Leute da wirklich durchblicken, wer jetzt wessen Kinder sind und so weiter.
Oh, darf ich das auch machen?
Das wäre
auch
Lust zu.
Ja, gerne, bitte, auf jeden Fall.
Ach, cool.
Ich habe das gestern meine Freundin gefragt und sie hat einfach jeden Namen aufgezählt. Sie wusste mehr als ich, sogar die Drachen. Mir ist übrigens noch aufgefallen, Hannah, wir haben letzte Woche von Greysmoke gesprochen, dem Drachen, aber der heißt Seasmoke. Also wir sind da auch nicht ganz, ganz die Top-Experten. Da gibt es, glaube ich, auch viele Leute, die zuhören, die sich besser auskennen.
Absolut, also, obwohl ich fand es schon auch anstrengend, die Drachen zu versuchen zu benennen. Also die Namen bin ich sowieso nicht ganz so gut drauf, aber sozusagen auch zu benennen, wer Drachen hat und wer nicht und wie viele es noch gibt. Ich habe mir nämlich auch jetzt bei Pinterest war das so eine sehr schöne Grafik, habe ich mir auch einen Screenshot von gemacht, damit ich die auch vorliegen habe. Ist auch übrigens ganz cool, auch wo du auch die Größen siehst der Drachen, also wie groß die sind im Vergleich. Und dass deine drei lieblingsfreien wilden Drachen derbe groß sind, ehrlich gesagt. Das war mir gar nicht so bewusst, aber klar, die sind ja auch potenziell relativ alt. Aber da, glaube ich, muss ich auch besser werden, mir noch Hilfsmittel einfach mitzunehmen, glaube ich, in dem Podcast.
Ja. Genau, dann haben wir unsere wöchentliche Dragon Corner auch wieder gehabt heute.
Ja. Aber sag nochmal zurück zu der Szene, was ich so krass fand bei dieser ganzen Damon Rhaenyra-Geschichte. Und ich meine, wir haben es ja schon teilweise angedeutet in der ersten Staffel, aber hier, finde ich, wurde es einem nochmal bewusst. Und sie sagt es ja auch explizit, dass sie ihm halt nicht vertrauen kann, ne? I cannot trust you, I never did. Und diese Vorstellung, dass du wirklich mit einem Partner oder einer Partnerin verheiratet bist, dem du einfach null vertrauen kannst, wo beide Anspruch auf den Thron haben. Die haben Kinder zusammen, ne? Wir sehen ja auch die beiden jüngsten sozusagen Sprösslinge. Moment, Aegon der Jüngere und, weißt du, wie
das andere Kind heißt?
Ah,
sehr gut. Viserys nach dem Vater. Adam, kannst du es bestätigen mit deinem Stammbaum?
Ja.
Sehr gut.
Und wenn du einfach dieser Person so null vertrauen kannst und dann bist du jetzt auch noch in einem Kriegszustand, das ist ja noch mal krasser. Also sowieso in Normal Times ist es ja schon krass, der Person nicht zu vertrauen. Aber jetzt noch im Krieg ist ja noch viel krasser. Und da dachte ich mir auch so, wow, also das finde ich schon hart.
Es geht ja auch schon damit los, dass Damon nicht in der Lage ist, für seine Taten Verantwortung zu übernehmen. Dass er wirklich wie ein kleines Kind dann in dem Streit auch sagt, I can't be responsible, es ist nicht meine Schuld und so. Und dann auch so
bockig. Ich habe doch ganz klar gesagt, es war der und nicht der. Also Leute.
Und auch hier beantwortet er wieder nicht die Frage, was Plan B war, oder? Gab es da eine Antwort von? Nee.
Nee, er sagt irgendwie, it was a mistake oder so, ne? Er sagt das, glaube ich, explizit. Wobei wir ja, wie gesagt, ja auch weiterhin genau nicht wissen, ob er nicht wirklich gesagt hat, oder ich meine, ich glaube, a son for a son hieß ja auch die Folge. Klar, wir haben nochmal gesagt, ne, wie jetzt Sohn, für was genau. Aber also ich vermute schon, dass er, also ich weiß nicht, wenn, also ich persönlich denke schon, dass er natürlich einen Leichnam haben wollte da.
Ja, ich denke auch. Ja, ich glaube, wir fanden die Szene alle ziemlich stark, den Streit. Also vor allem Emma Darcy, super gespielt. Wie immer, eigentlich immer ein absolutes Highlight. Einfach auch, dass Rhaenyra wirklich so richtig an Daemon verzweifelt. Das hat mir so richtig das Herz gebrochen, wie sie, man kennt das ja selber vielleicht mal in einem Streit, wo man einfach nicht mehr kann, sondern einfach schon fast anfangen will zu weinen, weil man einfach nicht verstehen kann, dass der andere es nicht einsehen kann. Und ich glaube, an Daemon ist besonders so ein Charakter, an dem man sich komplett die Zähne ausbeißt. Das muss echt frustrierend sein. Und er haut ja dann noch einfach ab auf seinem Drachen Caraxes. Wo fliegt er hin, Hannah?
Harrenhal?
Harrenhal, ja. Seine Mission ist ja, dieses wichtige Schloss einzunehmen, damit man einen strategischen Vorteil hat in, ich verwechsel mal, Flusslande und Eerie, aber es sind die Flusslande, Riverlands, richtig? Ja.
Ja. Da können wir auch noch mal, kann ich vielleicht ganz kurz noch per Mail rein grätschen. Das hatte uns auch der liebe Nikolai geschrieben, das fand ich nämlich auch ganz interessant. Er sagt zum Beispiel hier, ich mochte übrigens auch sehr, wie in der Folge, das ist jetzt die erste Folge, immer wieder die strategisch wichtige Position der Riverlands und von Harrenhal betont wurde. Und hier haben wir ja auch nochmal auf einer Szene, Rhaenys sagt es nachher, dass wenn er jetzt Harrenhal einnehmen würde, dann wird ihm vielleicht vergeben werden. Also das fand ich auch ganz schön, wie das immer so angedeutet wurde, auch schon in der letzten Episode, wie wichtig Harrenhal strategisch sei.
Stimmt. Aber natürlich auch eine super beeindruckende Szene. Da hat House of the Dragon mal wieder das Drachenbudget rausgehauen. Mir ist aber aufgefallen, das Bloodworm, also Caraxes, der ist schon extrem hässlich, oder? Der sieht aus wie so ein Schneider, also so ein Insekt. Wie heißt das bei euch? Schneider oder Schnake oder so?
Schuster.
Schuster oder sowas, ja genau. Das heißt in jedem Land, glaube ich, anders oder in jedem Bundesland. Naja.
Ja, auch finde ich auch ganz schön hässlich. Vor allem, ich finde auch, der schreit sehr komisch. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn er so wegfliegt. Ich habe das Gefühl, dass auch da, ich glaube, irgendwer meinte das ja auch, glaube ich, in der ersten Staffel, dass die auch anders klingen, die Drachen. Das ist mir nie so wirklich aufgefallen. Aber ich glaube, bei Caraxes, dieser Schrei war schon sehr ungewöhnlich. Und ich liebte das, wie Daemon da so drauf saß und wie dann so dieser Sitz, wo er drin sitzt, auch so ruckelt. Ne? Ich finde, sie haben den Move, diesen sehr ungleichen Move, finde ich, unheimlich gut getroffen. Ich fand die Szene toll.
Ja, das stimmt. Wir werden auch an eine weitere Drachenreiterin erinnert in der Folge. Ich glaube, jetzt ist es, wenn es so langsam auf den Tanz der Drachen zugeht, nochmal wichtig, dass uns vor Augen gehalten wird, wer hier auf welcher Seite alles einen Drachen hat. Wer ist das? Adam, weißt du es vielleicht?
Bela.
Auch da. Genau, Bela. Super.
Yay.
Tochter von Daemon. Und ihr Drache heißt? Rhaenyra hat es gesagt.
I don't know.
Sorry. Drachenstammbaum nächste Woche.
Richtig, das ja, habe ich dann hier, habe ich hier so vier Grafiken alle auf.
Ihr Drache ist Moondancer und damit soll sie eben King's Landing ausspionieren. Ja.
Ich fand auch ganz interessant, wie sie, er läuft ja bei ihr vorbei und sie sagt ja auch irgendwie so Father und er geht einfach so vorbei, ne? So. und wir haben nachher, ich weiß nicht, wollen wir zu der Szene auch gleich kommen mit Baylor und dem jungen Jace vielleicht?
Sehr gern, ja.
Weil da fand ich ja auch ganz interessant, eigentlich auch, stell mal vor, du bist jetzt die Tochter von Daemon oder Daemon ist dein Vater. Oh je. Also, ja. Ne? Und ich meine, Jace hat ja auch schon, sag ich mal, ein schwieriges, sag ich mal, Vatermodell, wenn wir es mal so nennen wollen irgendwie. Also den eigentlichen sozusagen Vater auf dem Papier, Laenor, dann den eigentlichen biologischen Vater, ne, in Sir Strong. Und dann ja auch jetzt sozusagen den neuen Stiefvater in Daemon. Mhm. Und es scheint ihm ja auch alles bewusst zu sein. Also ich finde, es wurde sehr deutlich auch, dass ihm bewusst ist, dass also sein biologischer Vater nicht Laenor war, wo er ihn ja auch sehr positiv in Erinnerung hat. Er erzählt ja auch, dass er irgendwie fischen war mit ihm und Shanties irgendwie gesungen hat. Also diese Schiffs- und Seefahrerverbindung da auch von den Velaryons. Aber das finde ich ja schon sehr wild. Also was Jace eigentlich alles ist oder sein könnte, also so ein bisschen Jon Snow-like. Also eigentlich ist er irgendwie ein Bastard und das wäre, wenn er dann aus den Riverlands käme, weil ich glaube, House Strong ist aus den Riverlands, wäre er also ein Rivers, glaube ich, ne? Oder Waters? Ich weiß gar nicht, was die
Waters. Rivers, glaube ich.
Rivers. Hm. Dann ist er ja eigentlich ein Valyrian, aber würde sozusagen, wenn Rhaenyra den Thron annimmt, würde er nachher auch ein Targaryen sein, de facto. Also verwirrend, finde ich. Absolut verwirrend. Und fand ich ganz schön, dass die beiden, die ja auch, glaube ich, verlobt sind, ne, miteinander, dass die da irgendwie auch sehr gebondet haben. Und ich fand die irgendwie süß, da auch die nächste Generation zu sehen.
Genau, sie sind Halbgeschwister und Cousins und Verlobte.
Oh Gott. Sorry, das fand ich noch nicht so süß.
Also Stiefgeschwister, glaube ich, in dem Fall, ne? Ja, aber das ist mir auch aufgefallen, dass wir haben ja, glaube ich, in der ersten Staffel immer mal wieder drüber geredet, dass wir keine wirklichen Power-Couples haben, bis auf Rhaenys und Corlys, die wir auch diese Woche in einer sehr schönen kleinen Szene sehen. Aber Baela und Jace, wie man ihn ja nennt, sind für mich eigentlich jetzt auch wirklich ein sehr harmonisches, konstruktives Pärchen, was sich gegenseitig aufbaut, statt zu zerstören, so wie Rhaenyra und Daemon.
Erinnert euch Jace eigentlich auch ein bisschen an Timothy Chalamet? Oder geht es nur mir so? Ich dachte gestern so, Discount Timothy Chalamet ist auch in der Serie, weil ich ihn davor noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber es ist schon spannend, dass ich jetzt von Hannah erfahren habe, wie das so halbwegs abläuft mit seinen Verhältnissen und mit seiner Herkunft und so. Das hatte ich alles überhaupt nicht auf dem Schirm. Sorry.
Und es ist ja auch ein relativ großer Deal, dass er das zugibt, auch so. Mit seinem eigentlichen leiblichen Vater, weil das ist ja das, was auch am Ende seine Thronfolge zerstören würde oder sein Recht auf die Thronfolge, wenn das wirklich publik wäre, was ja sowieso auch alle implizieren, dass es so ist, aber bisher hat er das natürlich nie zugegeben, sondern ist immer wütend geworden, wenn das jemand behauptet hat.
Ja, und das fand ich so schön, weil das spricht ja auch dafür, dass die sich auch sehr vertrauen, die beiden.
Genau.
Und ich fand cool, kurzer Klammer, dass sie eine Armbrust hat. Ich finde, wir sehen viel zu wenig Armbrüste in Westeros. Und ich finde ja auch, wenn du einen Drachen reitest, ist vielleicht eine Armbrust auch ein bisschen sinnvoller als ein Schwert.
Das stimmt, ja. Dann kannst du einen anderen Drachenreiter relativ gut aus der Luft holen vielleicht mit einem Schuss.
Und sie scheint ja auch sehr gut zu sein damit.
Ja stimmt. Mal schauen, ob das nochmal die tschechische Armbrust nochmal zum Einsatz kommen wird. Wir können, wenn ihr wollt, gerne mal einen Einschub machen zu den neuen Figuren, die wir auch letzte Woche schon kennengelernt haben. Die sehen wir ja tatsächlich diese Woche wieder. Da haben wir zunächst die Szene mit Hugh Hammer und seiner Familie. Habt ihr da irgendwie, hättet ihr die gebraucht? Fandet ihr die schön? Was habt ihr dazu? Hugh Hammer ist ja der Schmied, den wir bei Aegons Audienz sahen.
Ich wurde da sehr an The Walking Dead erinnert, weil die Suppe, die da gekocht wird, ist auch so ein bisschen so eine Sparsuppe, glaube ich. Und in The Walking Dead gibt es so eine notorische Suppe, die war aus Pilzen zusammengebraut. Und ich glaube fast, dass die armen Leute da fast nicht mehr als Steine essen. So, also das hat mich daran erinnert. Und dann habe ich mich halt so gefragt, habe ich den Mann schon mal gesehen? Ah ja, letzte Folge, das ist wohl dieser Typ, der bei der Höhle der Löwen-Szene vorgesprochen hatte. Und ich fand seine Ehefrau so ganz nett, so als so liebe kleine Sidefigur. Ja, das waren so meine Gedanken zu der Szene.
Ja, ich muss auch gestehen, dass ich finde, er sah schon sehr anders aus jetzt mit den offenen Haaren. Also ich hätte dann irgendwie die Haare gleich gelassen wie vorher. Ich dachte mir auch so, ich finde, seine Haare waren auch recht hell. Könnte vielleicht ein Hinweis sein oder so. Die Frau, meine ich, hätten wir auch in der Prozession auch noch gesehen kurz. Also das finde ich immer ganz schön, wenn man so denkt, King's Landing lebt auch so ein bisschen. Und ich finde auch gut, dass es ja auch so ein bisschen fast so ein Motiv ist in der Folge, immer wieder aufgegriffen wird, dass man jetzt natürlich auch merkt, wie schlecht es der Bevölkerung geht. Also dass einfach Essen knapp wird. Sie erwähnt ja auch so verschiedene Dinge, die jetzt irgendwie Leute halten irgendwie gewisse Dinge vor oder horten Dinge oder ähnliches. Also du merkst jetzt einfach, wie in King's Landing einfach der Druck auf die Bevölkerung immer in solchen Kriegszeiten, und wir wissen ja auch, dass die Seeblockade ja, glaube ich, noch weiterhin besteht, ne, vom Garrett, dass natürlich der Druck einfach weiterhin zunimmt und dass die Bevölkerung natürlich leidet darunter.
Ja, du hast so eine Sache gedroppt, wo ich mir dachte, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Du musst, glaube ich, vielleicht musst du Buchwissen andeuten, wie ich Comicwissen andeutete in anderen Podcasts. Die Haare? Was haben die Haare für eine Bedeutung?
Ja, ich finde es ja immer ganz interessant. Also das ist ja allgemein, das ist vielleicht auch gar kein Buchwissen sozusagen, aber allgemein finde ich es ja immer ganz interessant. Wir haben das in der letzten Staffel ja gesehen, da erinnert ihr euch noch an diesen Fighting Pit da mit den Kindern, die da rumkämpften irgendwie, wo Sir Eric und Sir Arik waren. Da war es ja also sehr auffällig, dass da auch sehr viele weißhaarige, also blonde, also weißblonde Kinder waren, wo man ja annahm, dass das eventuell die Bastarde, sorry, ich sage immer das Wort Bastard, also die unehelichen Kinder von Aegon sind. Und dann ist natürlich immer ganz interessant, gibt es vielleicht noch andere uneheliche Kinder der Targaryens? Denn warum, Adam, sind Targaryen-Kinder potenziell, also wenn sie die Gene zumindest irgendwie drin haben, warum sind die wichtig in Zukunft?
Für Thronfolge, für Drachenreiter, für sowas in der Art?
Also das finde ich ganz interessant, und das war ja nicht der einzige, wo ich vielleicht dachte, okay, hat man das jetzt irgendwie anspielen wollen oder nicht? Aber ich fand auch, man hätte, um ihn wiedererkennen oder besser wiedererkennen zu können, dann dieselben Haare, also dieselbe Frisur geben sollen, meiner Meinung nach. Ja. Ne? Ich fand das schon verwirrend. Also ich habe ihn nicht sofort erkannt.
Er sieht doch für einen Schmied wirklich sehr, sehr anmutig aus. Also er sah jetzt auch nicht dolle schmutzig aus oder so. Er hat schon eine stattliche Präsenz da. Ja, kann man nicht sagen. Ja, er hat auch ein krankes Kind, also genau, da wird sehr auf die Tränendrüse gedrückt, dass es den armen Menschen nicht so gut geht. Die anderen beiden neuen Figuren, Alan of Hull oder Alan von Holk, heißt das, glaube ich, auf Deutsch, den haben wir ja letzte Woche auch schon gesehen, aber der hat jetzt auch noch einen Bruder namens Adam, wie heißt er?
Das weiß ich leider nicht. Diese zwei Figuren waren mir völlig... Ach so. Ich dachte mir so, wat, wer bist du denn? Muss ich jetzt wissen, was das hier soll? Das war so mein, das war mein Seherlebnis davon.
Ich dachte zuerst, das wäre hier Fab von Milli Vanilli.
Stimmt.
Ja, und Adam sehen wir dann, wir haben eine kurze brüderliche Unterhaltung, die fand ich irgendwie auch ganz sympathisch. Einfach, ja, ich mag es, wenn man so merkt, wie Brüder miteinander reden, hat man gleich sehr viel über die beiden und ihre Beziehung gesehen. Wir haben auch wieder darüber geredet, dass warum hat Alan so ein Problem mit Corliss, warum nutzt er nicht diesen sehr, sehr wichtigen Kontakt, um Karriere zu machen, aber irgendwie hat er Vorbehalte gegenüber Corliss. Und Adam sehen wir dann später nochmal alleine bei einer Wattwanderung, wo er, glaube ich, nach irgendwas Essbarem im Sand sucht, nach Krustentieren. Und da, so habe ich es in der Review geschrieben, wird er selber als potenzieller Snack beäugt. Hanna, was sehen wir da?
Ja, wir sehen, wie er einen Drachen sieht. Und ich glaube, das ist der Drache, den du vorhin schon nanntest, oder?
Seasmoke, genau, so heißt er.
Genau, ich glaube, er ist ja auch gar nicht grau, ne? Obwohl, doch, so ein bisschen grau ist er schon, ne? Oder dunkelblau.
Ja, gräulich.
Ich war so ein bisschen verwirrt, weil ich zuerst dachte, das wäre vielleicht Baylor. Weil ich glaube, Baylor kriegt ja auch den Auftrag, meine ich, von Rhaenys, dass sie King's Landing so ein bisschen ausspionieren soll und dabei nicht entdeckt werden sollte. Und deswegen dachte ich zuerst eigentlich, das wäre Baylor auf Moonfire? Nein, Dancer. Moondancer? Sorry. Ja. aber ich meine,
die dann nicht sehr auffällig fliegt.
Ja, fliegt, ja. Aber da war ich so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, Moondancer, glaube ich, ist auch hell, oder? Also so hellblau oder sowas. Das hat mich verwirrt. Aber ich meine schon, es soll Seasmoke sein, korrekt?
Also ich denke auch, es ist Seasmoke. Und wir erinnern uns ja, Seasmoke war der Drache von Laenor, also der erste Ehemann Rhaenyras, der verschwunden ist, der seinen Tod vorgespielt hat, damit er mit seinem Partner durchbrennen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass Seasmoke einfach so seine Kreise zieht, um seinen Drachenreiter wiederzufinden. Der sucht, glaube ich, nach seinem Freund, nach seinem Herr.
Aber würde er dann nicht wissen, dass Laenor vielleicht irgendwie in Essos ist oder so?
Das ist nämlich genau meine Frage, was Dragonlore angeht. Und die würde ich auch dann an euch und auch an die ZuhörerInnen weitergeben. Was glaubt ihr, wie dieser Bond zwischen Drache und Drachenreiter funktioniert, dass sich wirklich auch Laenor anscheinend vor Seasmoke so verstecken kann? Weil ich hätte gedacht, Seasmoke weiß einfach, wo Laenor ist, weil sie ja so eine Verbindung haben.
Also hätte ich jetzt auch gedacht, wenn ich da mal reingrätschen kann. Natürlich wissen wir auch nicht, ob Laenor wirklich noch lebt. Er kann ja auch in Essos irgendwo gestorben sein. Also,
ja, okay.
Ne, wir wissen es eigentlich nicht. Aber ich hätte auch gedacht, also ich dachte, dass Bond, die Verbindung zwischen Drache und Reiter ist so stark, dass sie irgendwie fühlen, ob er jetzt, wie gesagt, auf einem Strandabstrich in King's Landing ist oder vielleicht doch in Essos weiter weg.
Ich weiß gerade nicht, wie etabliert das halt ist bisher in House of the Dragon, aber bei Drachenzähmen leicht gemacht oder sowas, da gibt's ja dann auch irgendwelche Rituale, so mit in die Augen schauen und irgendwie so Vertrauen aufbauen. Bei Avatar ist es ja so, diese komischen Pferdeschwänze, die dann da auf die Drachen übertragen werden. Und ich glaube, bei irgendwas anderem gab's noch irgendwie sowas mit den, ach so, bei House of the Dragon, da gab's auch diese Szene mit den jungen Nachkommen der Drachenreiter, wo die eine Figur auch gestorben ist. Und da gab's auch Zauberwörter sozusagen. Also, dass sie da getestet haben. Da ging's, glaube ich, darum, wer den einen Drachen übernimmt. Und dann hat der eine so ein bisschen in dieser Sprache da so ein paar Sachen gedroppt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann schon wie so eine Art Hypnose oder Suggestion für den Drachen herhalten kann. Da müsst ihr mich mal aufklären.
Wir haben auch gesehen, wie Daemon zu den Drachen singt. Das war ja auch sehr beeindruckend. Mhm. Und immer genau auf Valyrisch. Das ist die Sprache, die Drachen verstehen. Ja. Hanna, hast du dazu was? Hast du Antworten für Adam?
Also genau, wir haben ja so ein bisschen gesehen, ne? Gerade auch mit der Sprache, glaube ich, gerade auch mit so Gefühlen hatten wir es auch manchmal, ne? Bei Geburten oder sowas, glaube ich, hatten wir es auch. War das nicht bei Game of Thrones auch so? Dass sie so ein bisschen auch den Schmerz führen. Hier bei der Mutter von Baelor, wie hieß sie nochmal? Da war ja auch so Schmerz mit drin irgendwie. Aber ja, also mich würde wundern, wenn Seasmoke nicht mitbekommt, was eigentlich mit Laenor passiert ist oder wo er sich befindet, dass er komplett am falschen Ort ist. I don't know.
Ja.
Vielleicht können das auch erst ältere Drachen, er ist ja auch noch gar nicht so alt. I don't know.
Auf jeden Fall würde Seasmoke...
Ist die Mutter von Baelor Laenor?
Laenor, ja.
Stark, oh, Adam, oh Gott.
Stammbaum for the win.
Aber Seasmoke würde jedenfalls Laenors Tarnung extrem zerstören. Wenn er da irgendwie sich in Essos irgendwo versteckt und als einfacher Mensch durchgehen möchte, dann wäre so ein Drache schon irgendwie ein bisschen blöd.
Ja. Der immer so irgendwie rüberkreist. So.
Ja, ja. Ja.
Aber was denkst du dazu? Fandst du das eine gute Szene? Oder?
Es ist immer ein bisschen schwierig, mich da als Buchleser so von zu trennen, was meine Erwartungen und mein Vorwissen angeht, von dem, was die Serie uns jetzt gerade da wirklich preisgibt, weil ich vielleicht schon Künftiges darauf projiziere. Ich fand das eine coole Szene, weil ich einfach immer Drachenszenen gut finde. Und ja, es hat irgendwie auch gezeigt, glaube ich, dass Alan und Adam auch noch irgendwie auch wichtig werden. Allein, dass wir sie jetzt zum zweiten Mal schon gesehen haben, beziehungsweise Alan zum zweiten Mal. Aber wieder nicht super generisch eingebaut in die Episode. Also ich habe auch von so mitbekommen, dass viele vor allem den Mittelteil dieser neuen Folge etwas sperrig fanden. Also der Anfang war sehr stark und das Ende, wo wir dann auch gleich noch dazu kommen. Aber ich glaube, die neuen Figuren, die kennen wir noch nicht so gut, dass sie uns so ein bisschen wieder rausreißen. Und die Folge ist ja eh übertrieben lang. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass wir hier 69 Minuten vor der Brust haben. Wo ich mich auch generell frage, sie haben ja gesagt, wir machen dieses Jahr nur 8 Folgen, weil wir zu viel Stoff haben. Aber wenn es jetzt schon losgeht in der zweiten Folge, die jetzt nicht mal irgendwie eine krasse Highlight-Folge ist, so von dem, was uns erwartet, dass sie schon Überlänge haben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie mit einem anderen Pacing auch auf 10 Folgen gekommen wären und dann eben nicht so übertrieben lange Folgen hätten machen müssen. Also vielleicht hätte man diese Szenen mit den neuen Figuren auf nächste Woche schieben können. Ich weiß nicht.
Das stimmt. Oder die Einführung auch von, oder beide Szenen vielleicht noch, nee, in der letzten Folge ging nicht, ja. Aber die Einführung letzte Woche fand ich ja auch schon ein bisschen holprig von den neuen Figuren.
Genau.
Ja. Stimmt.
Ich habe nochmal eine Drachennachfrage, weil ich muss dann immer auf andere Sachen referenzieren. Aber sowas wie, wenn ein Küken geboren wird oder bei Jurassic Park, so die Velociraptor-Babys, ne, die imprägnieren ja dann auch auf neue Owner. Also gibt's da jetzt irgendwo noch kleine Dracheneier, die auch noch auf nicht vergebene Drachenreiter dann treffen könnten, so. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Also wenn jetzt unser Schmied da, der vielleicht potenziell irgendwie Drachenreiter wäre, hypothetisch gesprochen, wenn der jetzt irgendwo in seiner Wattwanderung ein Ei findet und das dann so ausbricht und dann sagt Mama zu ihm oder sowas, ist das so eine Möglichkeit oder ist das eher, wie läuft sowas dann ab?
Absolut, oder?
Ja, es ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, wir werden da wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche auf jeden Fall drüber reden. So viel kann ich, denke ich, sagen.
Okay, sehr gut.
Behalt sie im Hinterkopf.
Ich finde auch ganz spannend, wir hatten das ja schon auch in der Serie, dass ja auch viele Targaryen-Kinder dann mit den Eiern sozusagen nicht aufwachsen, aber dass sie sozusagen ihnen in die Wiege gelegt werden oder sowas. Das hatten wir ja auch bei Game of Thrones, ne? Und dass sie dann sozusagen mit besser bonden können mit der jeweiligen Person, die das Ei kriegt. Bei House of the Dragon hat ja auch dann Daemon irgendwie Eier geklaut und sowas, ne? Also das ist schon wichtig, ist vielleicht fürs Bond. Es heißt aber nicht automatisch, glaube ich, dass wenn du als Kleinkind mit einem Ei irgendwie rumläufst oder in deinem Bett liegen hast, dass du dann unbedingt mit dem bondest. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch.
Und letzte dumme Noob-Frage, weil es mich auch manchmal bei Pokémon beschäftigt. Gelten Dracheneier irgendwo als Delikatesse? Würde man Dracheneier essen?
Ich glaube, die sind zu kostbar.
Ja, echt.
Ja, das wäre auch so mein Gedanke gewesen. Aber es kann ja sein, dass irgendwer, irgendwie weiß ich nicht, dann ist der große Dragon Egg Snatcher irgendwo in der Mythologie draußen und der macht sich dann Drachenspiegeleier oder sowas, weil es geil ist.
Ich glaube, selbst so crazy Milliardäre in Anführungsstrichen in Westeros oder Essos würden nicht daran gehen und das essen, oder? Wenn es so wenig gibt davon.
Ich denke nicht.
Drachenfarbe.
Das vielleicht. Ich werde nochmal recherchieren zur nächsten Woche, aber ich glaube auch nicht, dass dort in dieser großen Lore von George R. R. Martin jemals jemand ein Drachenei gegessen hat. Ich meine, vielleicht noch in Valyrien, wo es wirklich ein Überangebot an Drachen gab, aber seitdem Valyria untergegangen ist, glaube ich, sind Drachen schon eine Kostbarkeit, die man nicht einfach so wegsnackt. Naja.
Okay.
Aber sehr gute Fragen, sehr gute Fragen. Ich denke, bevor wir nochmal dann später nach Dragonstone kommen, wir haben dann natürlich noch einen großen Showdown und Hanna und ich, wir haben gestern schon mal kurz privat gesprochen. Missaria, haben wir vielleicht eine überraschende Meinung diese Woche dazu, aber ich würde trotzdem noch einmal nach King's Landing zurückgehen zu den Grünen. Da ist ja auch noch einiges, was wir vor der Brust haben. Vor allem müssen wir über das Thema Schuld reden, Schuldgefühle, Alicent und Kristen. Was habt ihr da so rausgenommen? Die sexuelle Spannung beim Bart durch die Tür hindurch, die Sexszene ganz am Ende. Was haltet ihr davon?
Das war irgendwie merkwürdig alles. Ich weiß also halt nicht so, wer, ja, mach du mal, Hanna.
Also ich fand auch ganz interessant, jetzt wenn so etwas passiert, und ich meine, die haben ja eine Affäre, oder? Kann man das so nennen? Würde ich mal sagen. Ne? Es ist nicht offiziell, aber es ist sozusagen eine Affäre. Wenn so etwas passiert, und ich meine, Alicent ist ja auch klar, dass, glaube ich, er seinen Job nicht gemacht hat, weil er bei ihr war, de facto. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob er generell auch, ich meine, der muss ja auch mal schlafen, in Anführungsstrichen, ob er sonst geschlafen hätte, wirklich in seiner Kammer oder sonst halt irgendwie Wache gestanden hätte, das weiß ich gar nicht genau. Aber ich finde auch krass, wenn so etwas passiert, dann glaube ich, würde ich schon das natürlich noch ein bisschen mehr hinterfragen. Und ich meine, klar, wir sehen dann ja auch in der finalen Szene, sie nimmt ihr Schmuck ab und haut ihn ja auch, ne? Wobei ich denke, vielleicht ist das ja auch der, dass sie natürlich auch ihre Wut an, dass das passiert ist, einfach auslässt an ihm, dass das dann natürlich jetzt wieder in so eine Sexszene kulminiert. Ich erinnerte mich komischerweise in dem Moment daran, dass ja auch schon bei der Szene mit Daemon und Rhaenyra hatte ich schon so ein bisschen Befürchtung, dass das nachher der Streit in so eine Sexszene ausartet. Mhm. Also ich hatte die Folge auch mit meiner Freundin gesehen und wir beide so, oh no, bitte nicht, geht nicht dahin. Und dann war ich doch eigentlich ganz dankbar, dass sie es dort nicht gemacht haben und dann zumindest jetzt hier bei Alicent und Sir Kristen. Also ich brauchte die Szene nicht, aber gut, sie scheinen ja weiterhin, vielleicht ist das auch so der Ausgleich in diesen ganzen stressigen Zeiten, die da verstehen. Und ich meine, sie haben ja eine gewisse Anziehung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich brauchte das jetzt nicht als Ende, aber ich dachte mir, gut, sie sind halt weiterhin auch hochgefährdet, ne? Wir dürfen nicht vergessen, also Alicent versucht ja permanent auch jedem davon zu erzählen, also sie bespricht es ja oder sie spricht es an mit Helena und sagt so, ja, was du da gesehen hast, und Helena so, wischt da völlig drüber, sie will irgendwie ihrem Vater, Sir Otto, erzählen, nachdem er ihr irgendwie ihr ganzes Leid erzählt hat, ne? Und sie dann auch so, I have sinned, und er so, ja, okay, that's next. Also sie hat ja auch keinen, mit dem sie eigentlich de facto reden kann. Sie kann ihre Kinder nicht trösten, sie hat keinen, mit dem sie reden kann, also ist nur noch Sir Kristen an dich da. Ich finde, man versteht ja auch, warum die beiden irgendwie auch zueinander finden. Auch Sir Kristen hat ja keinen de facto, mit dem er wirklich reden kann, und er lebt ja weiterhin, wie gesagt, sehr gefährlich.
Darf ich dazu mal eine Frage stellen? Das ist eine Affäre. Sie gilt offiziell als Witwe, ne? Weil ihr Mann ja gestorben ist und so. Warum wird da nie ins Spiel gebracht, dass sie jemanden heiraten soll, so für so als so Habsburger Ehe oder sowas in der Richtung? Ist sie so irrelevant, dass es bei ihr keine Rolle mehr spielt, ob sie Witwe ist, oder hat sie ihren Dienst quasi schon getan für das Königreich und die nächste Generation ist da jetzt dran? Warum wird da in so einem Move nicht nachgedacht?
Also unter anderem, weil Kristen sie nicht heiraten dürfte. Das verbietet ihnen seinen Job. Die White Clothes.
Ja, das habe ich verstanden, aber wenn es da jetzt irgendeinen Player gäbe, sagen wir mal vom Haus Stark oder von, was weiß ich, irgendwo die Greyjoys oder sowas, warum ist das kein Move, der angestrebt wird?
Das ist eine gute Frage, ja. Also vielleicht auch wirklich, weil, ja, wie du gesagt hast, sie ihren Soll schon erfüllt hat, und vielleicht wäre es auch irgendwie unziemlich, wenn sie mit dem König verheiratet war, weil wer soll darauf noch folgen?
Stimmt, das wäre ein ganz guter Hinweis. Naja, weil natürlich hast du recht, Adam. Sie wäre ja auch, sage ich mal, so gut für eine Allianz, ne? Also wenn noch irgendwo vielleicht ein Fürst oder irgendwas, ein Lord noch irgendwo ist, ne, könnte man eine Allianz schließen. Sie ist ja auch noch jung genug, um Kinder zu kriegen, würde ich jetzt mal sagen. Rhaenyra hat ja auch noch Kinder bekommen, also in dem Sinne wäre das ja auch für Nachfolger möglich. Aber ich glaube, Jana hat fast recht, dass wenn du vorher mit dem König zusammen warst, wirst du dann einfach an, in Anführungsstrichen, normalen Lord verheiratet, denn wenn es ein sehr hoher Lord ist, will der wahrscheinlich eine jüngere Frau haben, um mehr Kinder zu zeugen.
Ah ja, okay.
Ja, generell, Also ich muss mal sagen, House of the Dragon macht hier, was diese Figuren Allison, Kristen und auch ein paar der anderen Grünen angeht, so viele Klammern auf, psychologisch, wo ich verstehen kann, okay, sie wollen die Charaktere ein bisschen komplexer machen. Wir sollen sehen, dass Allison und Kristen, die waren ja früher vor allem am Anfang beide unfassbar ehrgetrieben. Ne? Also auch Kristen kann man ja mittlerweile vergessen, wo wir sehen, was er schon alles gemacht hat. Und er hat beide immer so, ja, wir müssen unsere Pflicht erfüllen und so. Und das soll uns jetzt zeigen, dass sie jetzt so hart damit hadern und so weiter. Und ich weiß aber nicht, ob mich das wirklich interessiert. Es ist einfach, ich denke mir mal, ich habe da jetzt irgendwie gerade keine Zeit, keine emotionale Kapazität für, um die beiden noch irgendwie zu weinen oder Empathie zu empfinden. Und da ist mir dann irgendwie, ich habe auch noch überlegt, warum das nicht funktioniert, weil zum Beispiel bei Game of Thrones, da hatten wir ja Cersei und da wurde ja auch irgendwann viel aufgemacht, dass sie ein komplexer Charakter ist, dass sie zum Beispiel eine super Mutter ist und so, haben wir sie auch verletzlich gesehen und da hat es für mich immer super funktioniert. Womit ich zu einem Beitrag komme von Frank the Tank, der hat bei Blue Sky nämlich geschrieben, dass House of the Dragon ein Charakterproblem hat. Und ich würde fast diese große Frage einmal kurz aufmachen wollen, dass ich weiß nicht, ob es am Schauspiel liegt, dass vielleicht niemand an Lena Headey rankommen kann, aber warum ist es nicht so interessant und komplex, wie die SerienmacherInnen es gerne hätten? Oder ist es das für euch? Ist es so
als groß? Als Noob erstmal die Frage, das ist vielleicht auch ein Star Trek so äquivalent. Es ist ja manchmal so, bei Game of Thrones hatten wir ja auch eine erste Staffel und eine zweite Staffel vielleicht, die noch gar nicht so so aufgebaut hatte. Ist es vielleicht bei House of the Dragon ähnlich so, dass man erstmal den Charakteren ein bisschen Zeit einräumen muss, um in diese Rolle reinzuwachsen? Weil ich weiß ja nicht, ob ihr Lena Headey in der ersten Staffel auch schon so stark fandet oder ob es dann erst in der Beziehung mit Jamie dann irgendwie komplexer wurde. Das würde ich mich erstmal fragen als jemand, der da nicht ganz so stark im Thema drin ist wie ihr.
Ich glaube, bei mir hängt es auch damit zusammen, dass ich einfach Sir Kristen so derbe hasse. Ich glaube, weißt du, das stört auch ein bisschen, dass ich da mehr Interesse an seiner, sag ich mal, weil ich meine, der ist ja schon auch, das ist ja auch nicht leicht für ihn. Also, wenn man sich mal wirklich jetzt drüber nachdenkt. Ich meine, er hat keine Chance, irgendwie jemanden zu heiraten, weil er es nicht darf, de facto. Im Endeffekt ist er ja auch, alles, was er tut, ist ja auch komplett heuchlerisch. Ich meine, er wollte die Affäre nicht mit Rhaenyra haben und jetzt hat er die Affäre mit Allison. Das ist ja eigentlich, das ist ja fast das Gleiche. Sie wird ihn ja auch nicht heiraten und Orangen pflücken in Essos oder was auch immer. Ja. Ne? Also in dem Sinne finde ich ja schon, dass er auch in Anführungsstrichen einen schwierigen Stand hat da und dass das psychologisch vielleicht ganz interessant sein könnte. Aber ich glaube, mein Hass ihm gegenüber verhindert so ein bisschen, dass ich da mehr drüber wissen möchte eigentlich.
Ja, und deshalb nerven mich solche Szenen leider dann auch eher. Ich kann da nichts wirklich draus ziehen. Also auch eben diese ganzen sexuellen Spannungen und so, funktioniert für mich gerade nicht. Eine andere Sache, die mich diese Folge auch nicht so abgeholt hat, wie die MacherInnen vielleicht gehofft hätten, ist Aemond in Flohloch, Fleabottom, mit seinem Homelander-Mami-Fetisch. Ich weiß nicht, hat das für euch irgendwie mehr funktioniert?
Nee.
Ich fand ganz cool, ihn mal zu sehen ohne Augenklappe. Das fand ich ganz interessant visuell. Ich finde auch krass, wie dünn der ist. Also ich finde das da ja wirklich, ich finde das da fast wie so ein Drache aus. Weißt du, mit den Armen und so. Ne? Dieses,
stimmt, ja.
Weißt du, das fand ich, war auch sehr ungewöhnlich, wie er da so lag mit diesen angewinkelten Beinen und sowas. Na gut, die Mami-Issues und Co., klar. Trotzdem sagt ja die Lady sagt ja auch explizit das, was, glaube ich, ja weiterhin dieses Motiv auch der Folge ist, dass sozusagen er entschuldigt sich ja mehr oder weniger, dass ihm da irgendwie sein Temper durchgegangen wäre, als er Luke getötet hat. Und dann sagt sie so, ja, irgendwie ein Prinz verliert sein Temper und wir sind im Krieg und müssen leiden. Und das fand ich dann doch in dem Sinne ganz interessant. Mich hat komplett verwirrt, als die Szene in Flohloch beginnt, dachte ich zuerst, soll das jetzt Helena sein, die da mit Fächern nackt tanzt?
Das ging mir genauso. Das war, besonders wenn wir wissen, wie es Helena gerade geht, hat mich das extrem verwirrt, ja. Sieht sehr doll aus, die Darstellerin, ja.
Da dachte ich wirklich, oh Gott, castet doch jemand anderen. Wir saßen wirklich vom Fernseher in so Welt. Wir waren komplett verwirrt.
Ja, und was bei Aemond eben auch der Fall ist, Aemond ist ja noch neben Daemon so am meisten der Badass-Schurke in der Serie. So eine Szene entzaubert das vielleicht auch ein Stück weit. Ne? Wir haben dann auch Aegon später noch, den wir auch sehr verletzlich sehen. An sich finde ich das ja, also im normalen Leben würde ich das total unterstützen, wenn auch weiß ich nicht, schwierige Personen mal Gefühle zeigen, sage ich, yay, super, stark. Aber bei Hot D oder Game of Thrones mag ich manchmal auch wirklich einen Schurken, vor dem ich mich fürchten kann. Und Aemond so verletzlich zu sehen, Aegon beim Weinen zu sehen, hat das für mich irgendwie ein bisschen entzaubert. Wir haben keine wirklich krassen Schurken mehr, die nicht ein bisschen jämmerlich oder dümmlich, so wie Kristen, der in dieser Folge wirklich auch als absoluter Volltrottel dargestellt wurde in einigen Szenen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
Aber ist das nicht die These der Serie, dass es nicht eindeutige Schurken und Helden gibt, sondern eher, dass man sich halt für den Konflikt entscheiden muss? Nicht umsonst hatten wir ja diese Marketingkampagne auch mit den Blacks und den Greens und so, und auch beim Event haben wir das ja gesehen. Ich glaube, der Versuch der Macher ist auf jeden Fall da, dass du die Figuren jetzt mehr komplexer darstellst und eben auch so in dieser Hinsicht von wegen, ja, die können auch mal trauern, wenn ihnen dann Verlust geschehen ist. Das muss halt auch möglich sein. Ich hätte jetzt ja auch nach der letzten Folge erwartet und wie der Trailer geschnitten war, dass wir jetzt schon so einen Krieg bekommen direkt. Aber nein, wir haben quasi nochmal eine Umkehrung bekommen von der Seite, wo dann jetzt, da greife ich auch ein bisschen vor, da dann ja nochmal ein Spion nur auf der anderen Seite eingeschleust wird und da irgendwie was versucht mit einem Attentatsangriff. Deswegen weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich dachten sich die Macher, haha, wir sind clever und wir zeigen jetzt erstmal zwei Seiten der Medaille, bis wir dann wirklich die Kacke zum Dampfen bringen lassen, die Drachenkacke zum Dampfen bringen lassen.
Weil ich fand das auch interessant, also ich fand das gut, dass wir eigentlich den Aftermath sehen, weil ich finde den Aftermath meist interessanter, als wenn es dann komplett auf Kampf übergeht. Und ich glaube auch, dass sie, wie Adam schon sagte, dass so ein bisschen die Charaktere so ein bisschen facettenreicher machen wollten und dir jetzt nicht den klassischen Superbösewicht geben wollten, der einfach nur böse ist, à la Joffrey und Co. Deswegen mochte ich das eigentlich auch, dass wir Aegon nachher nochmal weinen gesehen haben, weil ich meine, sein Sohn wurde abgeschlachtet. Ich finde eigentlich ganz gut, dass man ihn nochmal weinen sieht. Und ich fand da natürlich auch ganz spannend zu sehen, dass einfach Alicent auch in diesem Moment ihrem Sohn, den sie ja auch ziemlich scheiße findet, nicht trösten kann. Das finde ich ja schon auch bitter. Und ich glaube, darum ging es mir so ein bisschen. Ich fand dann die Nuancen eigentlich, die drumherum passierten. Du hast recht, natürlich, jetzt sehen wir Aemond da irgendwie weinen oder schwach sein, sage ich mal, jetzt auch in dem Bordell. Aber gerade im Zusammenspiel mit der Lady und was das halt für Auswirkungen hat für die normale Bevölkerung, fand ich die Szenen doch eigentlich notwendig und stark, um halt die ganze Welt, das Worldbuilding ein bisschen mehr zu verstehen.
Es ist halt effektiver und manipulativer auch, die Leute wirklich in Schwarz-Weiß zu gestalten. Und ich meine, wenn, das ist ja auch bei Filmen so, da musst du ja auch manchmal ein bisschen geraffter irgendwie zeigen, ha, das ist jetzt ein Boah-Ha-Ha-Schurke und deswegen machst du das so. Aber wenn du eine Serie hast und mehr Zeit hast, dann kannst du dir auch solche Momente, glaube ich, mehr erlauben. Die Frage ist dann halt immer eine persönliche Präferenz, wie du das findest oder nicht, glaube ich.
Ich glaube auf jeden Fall, du hast einen guten Punkt, dass das noch wachsen kann auch oder dass man ihm Zeit geben muss.
Und Game of Thrones hat halt auch wirklich immer pro Staffel, glaube ich, so Leute. Also Joffrey und Cersei und wie hieß dieser eine mit der Bratwurst? Der Ramsay. Typ aus dem Meme. Ramsay, genau. Da hattest du halt immer solche extremen Schurken, die, wo die stark polarisiert hatten, die du hassen wolltest für eine Staffel und die dann irgendwann aus dem Weg geräumt wurden. Also auch wenn es manchmal länger gedauert hat, aber so ein Big Bad wie bei Buffy oder sowas, da, das ist so ein bisschen vielleicht der Aufbau, der stärker in Game of Thrones war, als er jetzt in House of the Dragon vorhanden ist.
Also einen davon hätte ich schon gern, ehrlich gesagt. Ich hatte ein bisschen auf Aemond gehofft. Aber gut. Ja, dann haben wir natürlich noch einen großen Showdown in King's Landing auch. Da geht es um Otto, der so ein bisschen an dieser ganzen Idiotie, die jetzt dort Einzug erhalten hat, in der Regentschaft von Aegon, verzweifelt. Ich finde es auch sehr schön, wie er da wirklich auch überhaupt nicht hinterhält mit seiner Meinung und auch mit Beleidigungen gegen seinen Enkel und König. Aegon widersetzt sich gegen den Vorwurf, dumm zu sein, indem er das Dümmstmögliche tut. Er entlässt seine so kluge Hand und gibt den Posten tatsächlich Sir Criston. Glaubt ihr, das wird er bereuen?
Unterschlägst du jetzt die Sache, dass die Rattenfänger alle aufgehangen wurden und dann öffentlich da so dargeboten wurden? Weil das fand ich irgendwie da schon natürlich ziemlich krass zu sehen, auch weil die Leute, weil das hatte ich vorhin angedeutet, die haben alles Mögliche getan, um das PR-mäßig gut zu inszenieren und dann untergräbt Aegon das halt mit dieser Aktion. Und das ist halt, weiß ich nicht, ob das sich noch beißt, muss sich ja beißen irgendwie, wenn du die Bevölkerung gegen dich auflehnst, das ist jetzt auch keine super kluge Entscheidung, weil das sind ja im Endeffekt dennoch die Leute, die dir deine Ressourcen liefern, glaube ich, wie es ja auch dargestellt wurde. Und wenn du so Public Opinion gegen dich hast, dann, ich weiß ja nicht, wie das da möglich ist in der Welt, aber ob die dann vielleicht auch mal Asyl erbitten bei der anderen Seite oder sowas, müsste man mal sehen, wie sowas abläuft. Oder was so eine Meuterei in der Bevölkerung überhaupt für Folgen hätte oder in welcher Art und Weise sie denn überhaupt angeleiert werden könnte.
Ja, gebe ich dir recht. Also wie gesagt, ich glaube weiterhin, dass das sozusagen das große Motiv ist, was mit der Bevölkerung da passiert und der Unmut auch, der natürlich entsteht an allen möglichen Ecken. Ich fand diese Szene aber mit Sir Otto und Kristen und Aegon auch fantastisch. Das war, glaube ich, meine zweitliebste Szene. Mhm. Und finde ich, da sind so klar, also erstmal finde ich hier Riff Athens, hoffentlich wird das so ausgesprochen, spielt es auch fantastisch. Und ich finde, da sind so ganz viele auch kleine Spitzen und Nuancen drin. Ja. Also erstmal dieses What have you done, dass Viserys weg ist. Wir sehen ja auch am Anfang noch, wie das Modell weggetragen wird, ne? Die letzten Teile davon. Und der ganze Raum so sehr leer wirkt durch das Fehlen des Modells, was wir jetzt ja folgenlang gesehen haben. Und dann sagt er doch irgendwie so mit Viserys Tod, and we are the poorer for it. Ich finde, das war wirklich so richtig fast Shakespearean irgendwie. Ich finde, der spielt es auch einfach wirklich, wirklich gut. Und dann,
wie er die Ersreut bei Brothers. They were fathers and brothers. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr machen, aber da habe ich so Gänsehaut bekommen.
Und dann sagt ja auch Aegon wieder, ich glaube zum zweiten oder dritten Mal, ne, he made me king, I am the king. Ne, wo ich ja, hatten wir nicht auch dieses schöne Zitat bei Game of Thrones oder so, dass jemand, der immer sagen muss, ich bin der König, eigentlich gar nicht der König ist?
Genau, das hat Tywin Lannister gesagt. Und ich finde, Otto und Tywin haben schon eine sehr, sehr ähnliche Präsenz auch in den beiden Serien.
Und dann dreht sich doch auch Sir Otto um. Und ich finde, du merkst richtig so, soll er es jetzt sagen oder nicht? Ne? Also beißt er sich auf die Zunge und sagt es nicht? Oder sagt er dann, ne, das is that what you think und sowas. Ne? Und er gibt ja eigentlich sehr explizit auch ihm zu erkennen, dass Viserys eigentlich Aegon ziemlich scheiße fand und nicht wollte, dass er König wird. Und das finde ich natürlich schon wahnsinnig hart. Weil du merkst ja auch in den letzten Folgen einfach, dass Aegon wollte auch nicht König sein, aber er hat es irgendwie versucht und dachte, er könnte vielleicht doch was Gutes reißen. Und jetzt nochmal gehört zu kriegen, so ja, Viserys wollte das eigentlich gar nicht und du bist eigentlich doch überhaupt nicht wert, König zu sein, ist natürlich super bitter. Also nicht, dass ich jetzt so viel Mitgefühl für Aegon habe, aber ich fand, diese Szene war meisterhaft.
Aber hatte Otto nicht einen guten Run so als Hand des Königs? Ich meine, bei drei Königen, wie es, glaube ich, hieß. Ne? Mhm. Das ist so wie so ein Lothar Matthäus, der irgendwie 6 WMs oder sowas mitmacht, gefühlt. Also ich meine, ja klar, irgendwann ist jeder große Berater dann am Ende oder jeder große Spieler. Deswegen, die Frage ist jetzt halt nur, das hatten wir uns letzte Folge ja, glaube ich, auch schon gestellt, wer jetzt dieses Machtvakuum für sich beansprucht. Da müsst ihr nochmal die Kandidaten aufführen, weil ich weiß es gar nicht, ob es dieser Fuß war oder wer auch immer da so als möglicher Nachfolger kommt. Weil es ist ja nicht dieser Sir Criston, oder? Das ist ja, er ist ja, da ist er zu dumm für sowas, oder? Wirklich?
Ja, doch, der ist es,
als Hand of the King? What? Ja. Oh Gott. Okay,
good riddance.
Okay. Oh Mann.
Wir können uns aber.
Und du siehst doch auch seinen Blick. Also Sir Criston denkt ja auch so, Gott, ich bin eigentlich überhaupt nicht gemacht dafür. Also sein Blick sagt ja alles im Sinne von no way, no way soll ich der Hand sein.
Oh Mann, das ist Feingif und so.
Aber zum Thema der Karriere von Otto, nochmal kurz als Erinnerung, es ist ja nicht seine erste Entlassung als Hand, ne? Er wurde ja schon mal damals von Viserys auch entlassen, als er beim alten König gepusht hat, dass Aegon die Thronfolge antreten soll, statt Rhaenyra. Das hat Viserys irgendwann so sehr geärgert, dass er ihn entlassen hat. Und jetzt ist es ironischerweise, Otto hat beim ersten Mal den Job aufs Spiel gesetzt, um Aegon durchzusetzen. Was er am Ende, würde ich sagen, ist er auch der Hauptverantwortliche dafür, dass nun Aegon hier in King's Landing herrscht. Und jetzt wird er ausgerechnet von dem gefeuert. Also er hat sich da so ein bisschen sein eigenes Grab geschaufelt auch.
Ja, und es ist natürlich auch spannend, ob zu sehen, ob nicht vielleicht hier doch, wie in der letzten Folge angedeutet, Larys da nicht auch Aegon das in den Kopf so ein bisschen gesetzt hat, dass er ja auch eine neue Hand deklarieren kann.
Ja, wie gesagt, ich glaube weiterhin, dass Larys jetzt aber auch nicht super happy ist und den will ich auf gar keinen Fall als Feind haben. Vor dem habe ich fast noch am meisten Angst in der ganzen Serie. Ja, wo geht Otto jetzt hin? Was sind jetzt seine neuen Pläne?
Heim.
Nach Hause. Möchte er zumindest. Er möchte nach Old Town, dem Sitz von Haus Hightower. Und dort, Hannah, das hat dich sicherlich auch sehr entzückt zu hören, möchte er seinen Enkel treffen. Daeron, den vierten oder ja, das vierte Kind von Alicent, den dritten Sohn. Wo wir selber noch letzte Woche überlegt haben, kommt er jetzt eigentlich noch oder nicht? Wir haben ihn bisher noch nie gesehen, aber nun ist bestätigt, wir werden ihn zu sehen kriegen. Also es gibt noch einen weiteren Bruder von Aegon und Aemond, der auch einen Drachen hat. Tessarion heißt der, glaube ich, und Otto hat gesagt, gut, jetzt wo bei den ersten beiden Hopfen und Malz verloren ist, möchte ich wenigstens noch versuchen, dass ich diesen Enkel noch irgendwie ja, in Ordnung oder ordentlich erziehen kann. Mhm.
Und ich glaube, Alicent erwähnt ja auch die Tyrells explizit, ne? Und sagt, fahr doch auch bei den Tyrells vorbei, oder?
Genau, sie möchte diese Allianz gestärkt wissen mit Highgarden oder ja, Rosengarten heißt das, glaube ich, auf Deutsch, mit Haus Tyrell, die ja auch immer sehr, sehr wohlhabend sind. Also neben den Lannisters so eines der reichsten Häuser auch immer.
Ohne es jetzt zu spoilern, gibt es für Daeron schon Casting? Weißt du da was?
Gute Frage. Da erinnere ich mich gerade gar nicht.
Okay. Weil ich ja, weiß ich nicht. Das ist ja, also ich meine, ich finde es einen interessanten Move, dass man einfach nochmal so einen extra Enkel irgendwo hervorzaubert, von dem wir bisher gar nichts gehört haben in der ganzen Geschichte. Deswegen war ich jetzt, dachte ich mir so, wenn es doch eine zentrale Figur ist, dann müsste da ja vielleicht irgendwer schon besetzt sein, der irgendwie dafür in Frage kommt.
Ja, oder er kommt erst in der nächsten Staffel. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass Otto jetzt erstmal ein bisschen raus ist aus dem Spiel, was natürlich ein riesiger Verlust wäre. Otto ist neben Rhaenyra, glaube ich, meine Lieblingsfigur gerade und Rhaenys wahrscheinlich. Also es könnte natürlich auch sein, dass wir den jetzt erstmal ein Weilchen nicht mehr sehen.
Das wäre schade.
Hm. Habt ihr noch irgendwas zu Otto und King's Landing? Okay, dann denke ich, können wir jetzt den letzten Sprung doch nochmal zurück nach Dragonstone machen. Denn auch dort ist ja ein, also dort sehen wir Missaria, die nun auch von Rhaenyra nochmal zur Verantwortung gezogen wird für das, was passiert ist. Sie hatte ja Daemon die Kontakte vermittelt, Blood and Cheese, und stellt sie dann zur Rede. Und Hannah, ich kann es jetzt schon mal sagen, wir haben ja beide gestern festgestellt, dass wir die Missaria-Szene diesmal gar nicht so schlecht fanden, oder? Was hat dir daran gefallen diesmal?
Wahnsinn! Also ich habe wirklich das Gefühl, vielleicht ist es auch eine Regiefrage, wie Missaria spielt. Weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich habe stark die Vermutung, dass sie ihren komischen, leicht französisch klingenden Akzent einfach rausgenommen hat oder weggelassen hat. Und ich finde, es wirkt um Klassen, um Welten besser. Also der Akzent ist ein bisschen runtergedrückt. Ich habe auch das Gefühl, dass einfach die Dialoge vielleicht sogar auch besser sind, die sie bekommt. Also ich fand, die waren richtig stark. Und ich dachte mir so, Gott, ich nehme alles wieder zurück. Ich will, dass Weißer Wurm auf jeden Fall noch da ist, in Anführungsstrichen. Also Wahnsinn. Aber ich würde schon sagen, das ist wahrscheinlich auch eine Regievorgabe. Also es liegt ja auch an dem Regisseur oder an der Regisseurin in diesem Falle. Lasse ich die Szene jetzt so durchgehen oder spielen wir sie ein bisschen anders oder gebe ich andere Anweisungen vielleicht? Ich war begeistert. Denn es ist natürlich auch so ein großes Thema ja immer bei Game of Thrones, auch jetzt, wie feministisch ist die Serie eigentlich? Also jetzt auch bei House of the Dragon. Wie sehr unterstützen vielleicht auch die weiblichen Charaktere einander? Und ich finde, hier ist es natürlich eine wahnsinnig schöne Szene, dass jetzt nicht nur The Bitch Queen hier und die Frauen sich irgendwie, dass die super rachsüchtig sind und sich vernichten wollen, sondern hier hast du einfach eine wahnsinnig schöne Szene, wo halt auch Frauen unterstützend sein können. Und ich finde es auch interessant, wie ehrlich beide im Gespräch sind. Also der kleine Wurm, sage ich schon, nein, der weiße Wurm ist ja wirklich komplett ehrlich in dem, was sie sagt. Also was ist passiert? Sie dachte, sie könnte Einfluss nehmen. Hier wurde sie enttäuscht, dort wurde sie enttäuscht und die Männer behandeln sie eigentlich nur weiterhin wie eine Hure. Sie hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss und will eigentlich auch gar nichts machen. Und dann habe ich das Gefühl, macht es so Klick bei Rhaenyra so, oh shit, vielleicht kann ich auch gar keinen Einfluss nehmen auf die Welt, in der ich hier bin.
Ja. Ja, und die beiden haben natürlich auch über den Frust mit Daemon gebondet. Auch sehr schön gespielt, einfach nur mit so Blicken, dass sie jetzt beide wissen, ja, okay, die haben beide schon sehr gelitten unter dem Kerl. Und ich glaube auch, dass Rhaenyra einfach diese Perspektive sofort zu schätzen weiß. Ich meine, sie ist so abgehoben, wie man abgehoben sein kann als Targaryen. Und jemanden im Team zu haben, der auch die Smallfolk, also wie sie immer sagt, Smallfolk versteht, das einfache Volk, das könnte unfassbar wertvoll sein. Vor allem jetzt, wo es auch gerade darum geht, was ist die Meinung der einfachen Menschen über sie, die sie jetzt alle für ganz böse halten. Also sie hätte, glaube ich, Missaria ganz gerne an ihrer Seite, lässt sie dann aber erstmal ziehen, ne?
Genau, weil sie das Versprechen ja auch einlöst, ne? Also sie glaubt jetzt auch, Missaria, dass Daemon ihr Versprechen hat, sie ja freizulassen. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Wir erinnern uns ja auch an die letzte Staffel, dass, soweit ich weiß, wenn sie Aegon an Sir Otto ausliefert, dass Sir Otto ja eigentlich auch die Fighting Pits schließen wollte. Das ist ja auch nicht passiert, soweit wir wissen. Also die Versprechen, die da Männer geben und nicht eingefüllt werden, löst jetzt, sag ich mal, Rhaenyra einfach ein. Sie glaubt ihr, dass dieses Versprechen ihr gegeben wurde und lässt sie ziehen. Und das fand ich schon, ich fand das sehr bewegend, ehrlich gesagt. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und es wird ja auch noch belohnt im Endeffekt.
Ja, das ist die Frage, Adam. Ich habe nämlich, also ich habe so ein paar andere Recaps auch gelesen und da waren sich nicht alle hundertprozentig einig, dass Missaria am Ende den Geheimplan von Kristen Cole, den anderen Cargill-Bruder, zu Rhaenyra zu schicken, um sie zu ermorden. Also nicht alle haben gesehen, dass Missaria wirklich dann zur Whistleblowerin geworden ist und dort die Warnung ausgesprochen hat. Hättest du das schon so gelesen?
Weiß ich gerade nicht. Aber kann schon sein, ja. Ja. Mhm. Aber dieser Plan ist ja auch an sich, also dieses ganze Konstrukt des Plans, das fand ich irgendwie sehr amüsant, dass das jetzt irgendwie der große Meisterplan ist. So, guck mal, wir haben zwei Dudes, die gleich aussehen, lass uns den mal da reinschmuggeln. Und ich fand auch der Aufbau wieder von dieser Szene, der hat mich sehr an den Aufbau von den letzten 10, 15 Minuten der letzten Szene halt erinnert. Auch so von der Suspense her so. Auch so, dass sie natürlich den falschen Zwilling da erstmal in ihrem Schlafgemach erwartet, weil würde ich ja nicht erwarten, wenn der auf meiner Seite ist. Und dann dieser ganze Ablauf mit der Schlacht da, diesem kurzen Kampf und dann halt auch dem, ich weiß gar nicht, ob man es so nennen kann, Seppuku, Kamikaze, so in dieser Sicht. Ich weiß ja nicht, ob es bei Göttern da auch nochmal einen Fachterminus gibt. Fand ich schon irgendwie krass, so wie das da abgelaufen ist.
Ich finde den Plan gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und ich meine, der hätte ja auch funktioniert, wenn Miss Arya ihn nicht erkannt hätte, meiner Meinung nach. Und nicht den anderen Bruder oder den anderen Ritter da gewarnt hätte. Und deswegen, also ich finde den Plan eigentlich ziemlich genial, muss ich sagen.
Ich bin der Erste, der Kristen einen Idioten nennen würde. Aber dieser Plan, den fand ich irgendwie auch ganz cool. Was mich dann eher wundert ist, dass beide Seiten ja wissen, dass sie einen eineigigen Zwilling in der direkten Königsgarde haben. Also da hätte ich doch an Rhaenyras Stelle mit ihrem Eric irgendeine Art von geheimen Gruß oder sowas ausgemacht. Oder dass er sich vielleicht mal die Haare schneiden soll oder irgendwas, was sie optisch voneinander unterscheidet. Sie haben ja sogar noch das gleiche Gewand an und alles. Mhm. Das fand ich halt ein bisschen unüberlegt.
Das dachte ich auch. Aber ich fand prinzipiell, wie gesagt, ich meine, der Plan hätte funktioniert. Ich meine, sie hätte ja auch keine Chance gehabt, wenn er da mit dem Schwert vor ihr steht. Und wie gesagt, nur durch diesen in Anführungsstrichen Zufall mit Missaria wurde es verhindert.
Ja, also ich habe es auch so gelesen, dass sie die Warnung ausgesprochen hat, auch wenn wir es nicht gesehen haben. Aber die Serie kann ja gern auch mal, muss uns ja nicht alles ausbuchstabieren. Und das, denke ich, wird dann auch der Grund sein, warum Missaria erstens natürlich zunächst gesehen hat, Rhaenyra ist anders. Rhaenyra erfüllt ihr Wort. Und nun natürlich durch die Warnung hat sie sich revanchiert und ich hoffe, dass Missaria und Rhaenyra jetzt so ähnlich zusammenkommen wie die beiden Bros Aegon und Kristen. Hat Rhaenyra jetzt auch eine neue Sis an ihrer Seite und vielleicht gleicht das dann die Verhältnisse wieder aus. Ja, Hannah, wie hat dich der Kampf der beiden Cargill-Brüder? Wir haben ja auch bei Game of Thrones den Clegane Ball gehabt als Referenz. Wie hat dich das emotional abgeholt? Vielleicht auch im Vergleich mit Game of Thrones?
Mich hat es komischerweise nicht so bewegt. Also klar, ich meine, es sind zwei eineige Zwillingsbrüder sozusagen, die auf anderen Seiten kämpfen und die ja eigentlich auch, die denken ja auch nur, sie machen das Richtige. Ne? Sie beschützen ihren jeweiligen König, ihre jeweilige Königin. Und dann ist es natürlich schon wahnsinnig sad, dass die sich einfach ja auch de facto sehr lieben und mögen und dann miteinander kämpfen müssen und sich de facto dann auch beide zum Tode bringen. Also der eine wird getötet und der andere tötet sich dann auch dadurch. Das ist natürlich wahnsinnig tragisch. Mich hat trotzdem der Kampf nicht so umgehauen. Ich fand ihn nicht so cool inszeniert irgendwie. Ich fand, wie gesagt, das Schlafgemach wahnsinnig faszinierend. Ich glaube, was mich aber leider immer ablenkt, ist das Geräusch der Rüstung. Ich finde, das klingt immer so wahnsinnig billig. Und das holt mich da immer raus, weil ich immer dieses wahnsinnig hohe, billige Geknirsche dieser Rüstung höre. Und deswegen, glaube ich, zählt meine Meinung auch nicht. Ich weiß nicht. Adam, hat dich der Kampf bewegt?
Nicht so bewegt, aber es gibt ja da auch so ein paar Limitierungen, dass es so auf sehr engem Raum stattfindet, vergleichsweise, ist ja nicht auf einem offenen Feld oder sowas. Aber so an sich, dass diese Tragik dahinter, ja, das finde ich schon spannend, ist immer krass, wenn Bruder gegen Bruder kämpft. Ja, aber am Ende des Tages, ich finde so ein typisches Serien- bzw. Fantasy-Konstrukt, dass der andere dann irgendwie kaum zögert und sich dann sofort das Leben nimmt. Das holt mich dann irgendwie manchmal so ein bisschen raus. Das ist dann so ein bisschen so diese Kurzschlussreaktion, die überschnell getroffen wird. So in dem emotionalen Impact und in dem Moment, das weiß ich nicht, ob das so tatsächlich der Fall wäre.
Ja. Ich fand aber bei der Inszenierung oder auch bei der Choreografie schon sehr witzig, dass man, also ich hatte wirklich nach 2 Sekunden vergessen, wer ist. Man konnte dem ja null folgen. Ich habe auch nochmal versucht, das nochmal langsam nachzuschauen. Es ist unmöglich, die beiden auseinanderzuhalten. Das fand ich schon ziemlich cool, dass sie das so hingekriegt haben.
bei Twitter habe ich ja auch gestern so Spoiler without Context gemacht und da hatte ich auch dieses Spider-Man-Meme und so drin. Also ja, es ist halt nicht ganz durchsichtig, also es ist nicht ganz gut erkennbar. Vor allem, wenn sie die gleiche Rüstung haben, die gleiche Frisur, den gleichen Körperbau, das ist unmöglich irgendwie.
Aber das fand ich wiederum eigentlich ganz gut. Also ich kam mir auch so ein bisschen vor, wie bei, wie hieß nochmal diese Sendung mit diesem Hütchenspieler da? Ist der nicht irgendwie Luigi
Giovanni. Oder
so? Der immer, Giovanni, sorry. Ja. Ich habe es auch komplett nicht erkannt, aber ich dachte, das sollte auch so sein. Also das fand ich ja auch ganz cool. Und gerade der andere Ritter, der da reinkommt, fragt ja auch, ne, who is who so ungefähr. Er will ja mit eingreifen in den Kampf und dann auch Rhaenyra, die ja davor steht und in Anführungsstrichen das gesehen hat, weiß es ja nicht mehr.
Rhaenyra muss so verwirrt gewesen sein, die war eh schon völlig übermüdet und ich weiß nicht, ob sie da schon ihre Schlafmedizin getrunken hat oder nicht, aber das sind einfach diese zwei eineigigen Ritter, die sich bekämpfen, das würde mich irgendwie ja sehr überrumpeln alles. Und ich kann auch ein bisschen Buchwissen andeuten, dass es auch wirklich eine Szene ist, auf die sich viele, die so ein bisschen auch die Welt von George R. R. Martin kennen, sehr gefreut haben. Es wird nämlich in den Büchern Fire and Blood, also der Vorlage hier, auch so beschrieben, dass das natürlich dann später ganz Westeros irgendwie bewegt hat, weil das einfach so tragisch ist. Zwei Zwillingsbrüder auf verschiedenen Seiten, die sich dann, die quasi Arm in Arm sterben im Kampf gegeneinander. Da wurden dann auch ganze Minnelieder drüber gesungen. Also es gibt dort auch Songs zu. Das hatten wir bei Game of Thrones auch schon ein paar Mal, so wie Jenny war natürlich in der 8. Staffel ein Highlight, glaube ich, damals sogar von Florence and the Machine noch im Abspann. Und da, das habe ich gestern schon zu Hannah gesagt, das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, dass wir jetzt hier im Abspann keinerlei musikalische Aufarbeitung von diesem legendären Kargel-Kampf gesehen haben. Das ist für mich eine riesige verpasste Chance. Also es gibt, soweit ich weiß, auch keine offiziellen Lyrics, aber da hätte man ja wohl irgendwas anleiern können, dass wir da den Abspann auch noch so ein bisschen die Kirsche aufsetzen. Ja.
Vielleicht braucht das auch noch ein bisschen.
Jan, ja, das kommt dann auch.
Ja. Die Minnesänger brauchen noch ein bisschen, bis sie das komponiert haben.
Kleine Orga-Frage dazu. Da sind jetzt beide Ritter mit verschiedenen Treue zu verschiedenen Königshäusern auf dem Gebiet der Targaryens gestorben, ja? Wie wird dann die Beerdigung organisiert? Wird dem einen so ein Ehrending gesetzt und der andere wird irgendwie in die Ecke gelegt? Oder ist man da so respektabel und macht für beide irgendwie was, weil beide für gute Dienste geleistet hatten in ihrem jeweiligen Posten?
Erstmal müssen sie schauen, dass sie nicht wieder verwechseln. Das ist ganz verwirrt.
Ich würde ja denken, dass sie die zurück vielleicht ins Haus Cargill schicken, oder? Die Leichname? Dass sie dort bestattet werden?
Ja, stimmt. Oder die Schwerter zumindest oder irgendwas, ja. Ja, das ist vielleicht jetzt auch, fällt mir gerade ein, eine große Chance für Rhaenyra, sich mit den Adelshäusern von Westeros wieder gut zu stellen. Weil nun hat natürlich Team Grün wieder was sehr, sehr Schlimmes getan. Also mit so einem Meuchelmordauftrag gegen eine Königin kommt wahrscheinlich PR-mäßig auch nicht super an. Und wenn Rhaenyra jetzt irgendwie Größe beweist und ein anmutiges oder würdevolles Begräbnis für beide Ritter macht, um auch zu sagen, ja, sorry für den anderen, so, aber ich respektiere ihn auch als großen Ritter. Dann können sie vielleicht ein paar Punkte sammeln, auch in Westeros, oder?
Ja.
Stimmt.
Ja, ich denke, das war's. Eine sehr, sehr lange Folge und eine lange Besprechung davon. Wollen wir noch ein kleines Fazit wagen, ein Kurzfazit? Hannah, möchtest du anfangen?
Ich fange sehr gerne an. Ich fange noch vielleicht ganz kurz mit einer Szene an, wo wir gar keine Zeit mehr hatten, sie zu besprechen, über die ich auch sehr, sehr schön fand. Und wir haben sie, glaube ich, angedeutet, und zwar Rhaenys und Corlys im Bett. Mm. Fand ich eine wunderschöne Szene, waren auch so ein paar, ne, Spitzen drin und sowas, dass also Daemon ja, ne, keine Orders, also keine Befehle annehmen kann, aber dass ja auch Corlys manchmal ganz gerne Befehle von Rhaenys annimmt. Ich fand, das hat wahnsinnig gut funktioniert. Tolle Chemie auch zwischen den beiden, ne, Harrenhal wurde dort erwähnt, das haben wir genannt. Und sie sagt ja auch nochmal sehr explizit, ne, ich bin hier mit Maelys und we will not let the Queen falter. Also da ist ja auch nochmal dieses Motiv der Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, auch sehr stark wieder vorhanden. Fand ich
habe eine Nachfrage dazu. Ist denn jetzt Public Knowledge, dass Corlys noch lebt und da irgendwo rumströmert, oder ist das eine Geheimhaltung zwischen den beiden?
Corlys, nee, Corlys lebt. Doch,
der, ja, der aber ist es nicht der neulich am wie nennt man das, am Hafen rumgehumpelt ist? Oder verwechsel ich da die Figuren?
Doch, nee, das ist der, aber da ist kein Geheimnis drum, dass der verletzt ist. Der ist ja ein großer Kriegsheld. Also der ist ja verletzt im Krieg.
Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das irgendwie so unter der Hand irgendwie die ganze Zeit behandelt. Ich weiß nicht warum. Okay, dann habe ich das komplett falsch gesehen.
Ich glaube, er hat sich einfach so ein bisschen aus diesen Ränkespielen zurückgezogen. Ne? Er ist ja nicht mehr irgendwie da irgendwie in King's Landing aktiv oder sowas. Also das fand ich eine wahnsinnig schöne Szene und die beiden vorher genannten einfach Dialogszenen mit Rhaenyra und Daemon fand ich waren fantastisch und Sir Otto dann und alles, was eigentlich mit Sir Otto zu tun hatte in dieser Folge. Der, hast du ihn genannt? Der Zwillingsball am Ende da hat mich jetzt relativ kalt gelassen. Ich wusste aber, dass viele Fans sich darauf freuen. Das hat mich aber gar nicht so gestört. Als Aftermath-Folge insgesamt fand ich sie wahnsinnig stark. Mir hat die Regie, die Inszenierung super, super gut gefallen. Diese Slow-Mo, wunderschönen Szenen der Prozession mit Helena und Co., alles in der Red Keep. Ich fand, das war eine sehr, sehr starke Folge und ich würde sie auch höher bewerten als den Auftakt. Ich bin happy und ich freue mich auf mehr. Und Dragonstone sah so wunderschön aus.
Sehr schön. Adam?
Meine zentrale Frage ist, was mit dem Hund jetzt passiert, der da übrig geblieben ist und ob wir da demnächst einen Spin-off sehen werden, was ich sehr begrüßen würde. Ansonsten, ja, ich fand die Dialogszenen diesmal deutlich besser so. Manche haben mir wirklich ziemlich gut gefallen. Alleine Daemon, Rhaenyra und auch hier, ihr habt ja es schon erwähnt, Otto und Alicent und sowas. Ja, aber insgesamt weiß nicht, ob ich ganz so spannend fand wie die letzte Folge. Das Ende hat mir dann nochmal ein bisschen mehr gegeben. Mittelteil, wie du schon gesagt hast, Bjarne, weiß nicht, da war ein bisschen die Luft raus. Aber an sich so, wenn ich Sterne oder Dracheneier vergeben müsste, bin ich, glaube ich, diesmal eher so bei 3,5 wahrscheinlich.
Adam und ich sind da so eine richtige Fraktion mittlerweile, weil mir geht's da ähnlich. Also ich fand auch eher die Folge letzte Woche besser und auch irgendwie recht lustig, dass letzte Woche waren meine Highlights eigentlich die von Team Grün, die Szenen. Diesmal ist es auch andersrum. Diesmal bin ich eher bei Team Schwarz, einfach weil Rhaenyra natürlich diesen tollen Streit mit Daemon hat oder, ja, toll war er nicht, aber auf jeden Fall super gespielt. Und ja, gut, bei den Grünen war natürlich Otto ein absolutes Highlight, aber ich war echt beim Schauen, vor allem beim ersten Mal, war ich irgendwie sehr, sehr ungeduldig, eben mit solchen Szenen wie Alicent und Kristen und die haben jetzt auch Gefühle und ich hatte irgendwie gerade gar keinen Bock drauf gehabt, vor allem weil die Folge auch noch so vollgestopft ist und ich mir dachte, muss das wirklich sein, dass wir da so tief reingehen? Es ist vielleicht psychologisch in der Theorie interessant, alles komplexer und offener zu machen, aber es hat mich persönlich leider nicht abgeholt diese Woche. Beim zweiten Mal schauen fand ich es dann auch schon ein bisschen besser wieder. Aber ja, die Folge hat für mich vor allem auch Pacing-Probleme. Also das, was wir gerade gesagt haben, der Mitteldetail ist ein bisschen voll gestopft oder sperrig. Und insgesamt ist es einfach zu voll. Ich hätte mir gewünscht, dass man das irgendwie ein bisschen mehr auseinander nimmt, alles mehr Platz schafft für die, um wirklich auch so starke Momente wie Rhaenyra und Otto mehr zur Geltung kommen zu lassen. Weil es war echt, es hat mich ganz schön erschlagen, wie viel das war. Und ja, aber es gab auch so Highlights, also die Prozession, was Hannah gerade meinte, es war wirklich wunderschön inszeniert, daran werde ich wahrscheinlich auch die ganze Staffel noch zurückdenken, aber irgendwie bin ich auch eher bei 3,5, also ich glaube, da ist wirklich noch Luft nach oben und es ist vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe letzte Woche gesagt, jetzt kann es endlich losgehen, aber irgendwie macht die Serie jetzt immer noch weiter mit Exposition und Aufbau ja. Und ich hätte echt langsam Lust, dass wir anfangen zu spielen und nicht weiter Exposition betreiben, naja.
Aber ich finde, zwei Folgen für sowas sind immer noch okay. Also das hat Walking Dead zum Beispiel schlechter gemacht, so oftmals. Da gab es dann so 4 Folgen Exposition, eine Staffel Action, dann wieder 2 Denouement und so und dann im Finale ging es vielleicht nochmal los oder so, aber das machen die Serien hier besser.
Und wie lange haben wir denn bitte gewartet, bis Dani irgendwie mal losgesegelt ist? Das dauerte ja irgendwie 3-4 Staffeln oder so.
Guter Punkt, ja. Für mich war aber auch ein echter Downer noch die allerletzte Szene, also diese Sexszene zwischen Kristen und Alicent. Das fand ich einfach auch blöd platziert als Closer von der Folge, weil das ist ja das, was so nachhalt am Ende. Ja, nee. Pacing.
Haben wir denn eigentlich noch ein bisschen Feedback? Ich habe ja viel bei X und so gesehen. Ich habe da ja auch gefragt, ob ich da noch mitmachen soll weiter und sowas. Wir haben, glaube ich, auch einen Shoutout, den du noch anbringen wolltest, Bjarne, in Richtung unserer netten Kollegin. Haben wir da noch
genau, an die Sandra in den Schwarzwald. Ganz liebe Grüße.
Genau, und also wie gesagt, Nikolai hatte noch geschrieben und noch einen Punkt, den würde ich gerne noch mal kurz vorlesen. Den fand ich nämlich ganz interessant. Was mir in dem Green Council Meeting besonders auffiel, war die Erwähnung von Dalton Greyjoy, dem man ja den Posten des Master of Ships anbieten könnte. Ich habe dann aus Neugierde mal nachgeforscht und Dalton Greyjoy sollte eine sehr krasse Figur in der Serie werden. Er wird nicht ohne Grund The Red Kraken genannt. Neben den Valyrians und den Lannisters besitzen die Greyjoys ja mit Abstand die stärkste Flotte in ganz Westeros. Wer die Greyjoys auf seine Seite ziehen kann, wird auf See einen großen Vorteil haben.
Hm, Guter Punkt. Ja.
Also ich denke, das ist einfach interessant, was da noch so kommen könnte. Ne? Die Fischköppe finde ich auch cool, fände ich sehr cool, wenn die kämen. Dann haben wir sehr viele neue Bewertungen bei Apple Podcasts bekommen. Ich habe die auch alle gepostet bei X, wer da nochmal reinschauen will. Unter anderem ja auch von Strawberry Grandpa und Co. Also sehr treue Podcast-Hörer und Hörerinnen. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft uns immer sehr, wenn ihr da nochmal vielleicht bewerten wollt oder ähnliches. Oder auch bei Spotify natürlich ein paar Sternchen hinterlassen wollt. 5 gerne. Wäre super lieb. Und noch eine E-Mail würde ich gerne vorlesen, und zwar von Isabel. Und zwar schreibt sie: Hallo liebe Serienjunkies, eigentlich möchte ich nur sagen, wie sehr ich euren Game of Thrones und House of the Dragon Podcast liebe. Game of Thrones hat mir beim ersten Mal schauen durch eine nicht so schöne Zeit geholfen. Das war 2017. Wann ich euren Podcast zum ersten Mal gehört habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich kann mittlerweile auch nicht mehr zählen, wie oft ich ihn schon gehört habe. Wahrscheinlich öfter als die Mutter-Serie geschaut. Eure Stimmen begleiten mich nahezu auf jeder längeren Autofahrt, in verschiedensten Alltagssituationen und auf sehr vielen Flügen, darunter auch 2 Flüge nach Belfast. Dort habe ich die fantastischen Game of Thrones Studio-Tour besuchen können und mehrere Bustouren zu den Drehorten, unter anderem geführt von Andrew McClay, der berühmte Stark-Soldat, miterleben dürfen. Auf den eisernen Inseln habe ich von meinem Freund meinen Heiratsantrag bekommen. Und das in Daenerys Cosplay. Mittlerweile habe ich auch ein selbstgenähtes Arya-Cosplay. Mein Verlobter hat die gesamte Rüstung von Daemon 3D gedruckt und ein Rhaenyra-Cosplay ist ebenfalls in Arbeit. Schaut gerne mal auf unserem Insta-Account @germancosplaycouple vorbei. Ihr merkt wahrscheinlich, dass mir die Serie unglaublich viel bedeutet und euer Podcast gehört uneingeschränkt dazu. Und ja, Serie und den Podcast kann ich teilweise mitsprechen. Lange Rede, kurzer Sinn, macht bitte weiter so. Mit lieben Grüßen, Isabel. Oh, also Isabel, vielen, vielen Dank für diese Mail. Also wirklich Wahnsinn. German Cosplay Couple, wenn ihr darauf geht, Wahnsinn. Also diese Rüstung, ich konnte mir das heute früh gar nicht so schnell im Detail mal anschauen, aber das ist ja, ich finde, die sieht besser aus als die Rüstung in der Serie, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich frage mich nur, ob sie den Hannah-Klapper-Test besteht oder nicht, weil das Firmament von dem Drucker ist wahrscheinlich nicht so metallisch, aber ansonsten wahrscheinlich geil.
Richtig aber, cool. Schick mal eine Sprachnachricht vom Klappern.
Also Wahnsinn, wirklich. Und wie cool, dass ihr auch diese Touren gemacht habt und mit dem Heiratsantrag. Also wirklich, ich hoffe, ihr werdet auch viel, wahrscheinlich, man wird doch auch dann auch so gebucht teilweise, oder? Für so Veranstaltungen und sowas?
Kann schon passieren, ja. Mhm.
Also Wahnsinn, da würde ich echt gern mehr erfahren. Also ich wiederhole nochmal, @germancosplaycouple. Und wie gesagt, also wenn ihr Lust habt, auch nochmal was zu schreiben an podcast@serienjunkies.de oder wie gesagt, also auch ein paar Bewertungen habe ich gepostet bei X unter @hannahuge und bei Instagram bin ich weiterhin @mediawhore. Und du, Adam?
Ich bin Awesome Arndt bei X, Instagram, Twitter und YouTube. Und ansonsten podcast@serienjunkies.de auch für Feedback gerne, für ausführlicheres Feedback, also wie Nikolai es immer gerne macht. Und Bjarne, findet man dich irgendwo eigentlich gerade?
Mich findet ihr bei Blue Sky, genau, unter meinem Namen Bjarne Bock. Und ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben und an euch. Bis nächste Woche.
Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple-launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.